Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bewegungsarten-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Euch begrüßt am Mikrofon wieder Gregor, mir gegenüber wieder die Eva und eisern im iPad verpackt der Horst. Grüßt euch, hallo. Lange ist es wieder her. Drei Wochen oder so? Wie lange ist es denn? Länger fast, oder?
Warte. Ja, wir haben ein bisschen auf uns warten lassen, aber dafür jetzt vollgepackt.
Ja, aber es ist ja auch, es war jetzt wirklich so viel los. Das hätten wir ja, dafür haben wir ja gar nicht die Kapazität, das alles so im Einzelnen mitzuschneiden. Aber jetzt haben wir im Prinzip seit der letzten Aufnahme ist jetzt eigentlich auch der größte Bunch am internationalen Qualifikationsrennen, sag ich mal, gelaufen und auch nationalen. Das heißt, wir haben jetzt einiges zu bequatschen.
Genau. Und ich bin so froh, dass ich diesen ITU-Pass oder wie der World Triathlon Pass gebucht habe. Eigentlich nur das Probeabo und dann vergessen habe, das Probeabo abzubestellen. Jetzt habe ich ein Jahr lang. Falle. Genau, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ich fand es eine gute Sache. Also, ich finde es eine gute Sache.
Wenn die Übertragungen waren super. Wenn du jetzt noch das eigentlich streichst, dann bin ich auch zufrieden. Ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache. Alter, jeder muss den kaufen. Ich habe noch nie für sowas irgendwie Werbung gemacht, glaube ich, oder gesagt, Leute, da müsst ihr investieren, weil der Pass ist wirklich jeden Cent wert und das ist halt echt geiles Entertainment.
Also, ich werde ja auch oft gefragt, lohnt sich das? Ne? Und dann sage ich halt immer, naja, kommt halt immer drauf an, ob du dich halt wirklich nur für Langdistanz interessierst, dann lohnt er sich nicht. Ja. Wenn du aber halt sagst, nee, ich gönne mir auch Kurzdistanz und auch das interessiert mich, dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis echt gut, weil was noch nebenbei so an Möglichkeiten an Weltcups übertragen wird und so. Und man merkt ja auch, die geben sich auch langsam immer so Mühe, auch vor den Rennen oder vor dem WTS-Rennen noch so eine Pre-Show zu machen, die ich inhaltlich ganz interessant finde.
Von der Umsetzung her
sieht es noch ein bisschen billig aus, ganz ehrlich. Also finde ich einfach so, was stylmäßig angeht, das ist jetzt noch so ein bisschen.
Ja, aber solange der Inhalt
stimmt. Die ersten YouTube-Jahre so ein bisschen so ein Template runtergelegt und dann wird er gemacht. Aber es ist trotzdem immer inhaltlich, also jetzt vor Leeds war ja Herrn Jenkins und durch Trevor, unser All-Time-Moderator seit Ewigkeiten und Till Schenk als Moderator sozusagen.
Ja, aber wo ist denn eigentlich hier, und die Legende aus Kanada, der
Barry,
bei den ganzen ITU,
der Barry Chapley.
Barry Chapley, ja. Macht er nicht mehr?
Das habe ich mich auch schon gefragt, wo der geblieben ist, aber ich glaube, der hatte gesundheitliche Probleme, wenn ich da irgendwas,
hatte
ich
mal was gehört. Ich muss sagen, das weiß ich gar nicht, aber ja.
Aber man muss sagen, jetzt fangen wir schon wieder so an, aber
das ist ja nur Pre-Talk so ein bisschen.
Helen Jenkins, finde ich eine tolle Co-Moderatorin und die viele Insights mitbringt, auch aus ihrer langjährigen Karriere. Und das gefällt mir ziemlich gut, also wie Trevor und Helen da so interagieren miteinander. Also macht auf jeden Fall Spaß und für alle, für die Triathlon mehr die ist halt als Langdistanz,
ja. Die hat halt diesen britischen Singsang, damit komme ich nicht ganz zurecht. Also die redet ja so wie Queen Mom so ein bisschen.
Findest du?
Dann, echt? Ja, finde ich schon, aber ich finde es aber trotzdem inhaltlich mega gut und die ergänzen sich halt gut. Und das ist ja das A und O von so einer Moderationsgeschichte, dass die beiden sich da irgendwie gegenseitig den Ball zuspielen, so wie wir es ja machen. Ich werfe euch immer den Medizinball und ihr werft mir quasi die Handbälle zurück oder die Golfbälle.
Ach, du bist aber so lieb.
Im noblen Wiesbaden wirft man sich die Golfbälle zu.
Ja, nur wir beide können, glaube ich, damit am wenigsten anfangen von den Wiesbadern. Aber gut, fangen wir mal mit Lissabon Ende Mai oder 22. Mai war der Weltcup in Lissabon.
Genau.
Und da hatten wir, und davor hatten wir auch noch das Team Relay. Das war das erste.
Genau, eigentlich fast so das wichtigste Event, oder, in Lissabon, also das Team Olympic Qualification Event.
Kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive du das beobachtest.
Ja. Für uns war es natürlich, oder für, sag mal so, für die Deutschen DGU war das jetzt nicht so wichtig, denn die DGU oder das deutsche Team war ja im Ranking unter den ersten sieben, das heißt schon qualifiziert für Tokio. Drei Plätze konnten ja noch oder wurde halt in diesem Wettkampf dann gesucht. Das heißt, die ersten drei Staffeln konnten dort das Ticket für die Spiele sichern. Genau, man kann mehr abkürzen. Ja. Belgien als großer Favorit hat es gemacht. Ja. Hat die Staffel gewonnen vor Italien und der Schweiz. Schweizer auch so ein Thema. Schweizer tauchen auf einmal auch überall auf und überall gut.
Und die Schweiz hat auch, also da ist ja auch Nicolas Pirik in der Staffel gestartet, als das war quasi die Queen Mom, weil wir es ja eben schon hatten, ne? die aber auch da wieder in eindrucksvoller Manier da einen rausgehauen hat und die war so auch in den Interviews danach so überglücklich für gerade diese jungen Athleten, also dass die auch als Team jetzt dieses olympische Relay starten können, das hat mich auch echt berührt, weil ja, man merkt dann halt auch, die ist jetzt auch schon in so einem Ding, die gibt auch gerne weiter und sieht so, oh, ja, da kommen viele Junge nach und das bestmöglich halt draus zu machen und da hat sie halt auch ihren wesentlichen Teil dazu beigetragen. Es war ziemlich cool.
Ja, und Brad Sutton, will ich schon sagen. Also, Brad Sutton ist ja jetzt nun doch derjenige, der die meisten Schweizer trainiert. Und
Strippenzieher.
Ja, also gerade ich muss ja ehrlicherweise gestehen, war ja immer so ein Brad Sutton-Kritiker, der gesagt hat, ja, okay, er hat natürlich, gut, seine Methoden sind generell
umstritten.
Und außerdem, das war auch mal so mein Argument, naja, so richtig krass hat es ja gezeigt, dass er auch nur bei den Frauen. Er hat dann eine Rief und einen Nicolas Pirik, aber welchen Mann hat er denn jetzt wirklich groß schnell gemacht?
Jetzt naja, kommen,
und so
aber,
langsam, also klar, wir reden jetzt noch nicht von den ganz großen Leistungen in der WTS, aber hier und da, wenn ein Max Studer auftaucht, was hat er gemacht?
Genau.
Zweiter Platz jetzt im Weltcup in Lissabon. Adrien Briffaut hat vorher auch gute Leistungen, in Asakena kommen wir noch drauf, gute Leistungen gezeigt. Florian Salvesberg kommt zurück, Andrea Salvesberg. Also es kommen echt so Yolanda Annen bei den Frauen. Also es kommen
die darf man auch nicht vergessen, stimmt, ja.
Also es kommen jetzt wirklich echt bei Männern wie Frauen so ein paar Namen hoch. Und die Schweiz, muss man sagen,
hat einen guten.
Eine der Nationen, die ziemlich gestärkt aus der Pandemie rauskommt, so kann man sagen.
Ja, und wir haben ja drüber gesprochen, Norwegen, dass sie ja auch noch, da hatten wir es ja gerade mit der zweiten Frau. Also Norwegen hat so oder so nicht geschafft. Also die haben den vierten Platz belegt und das war schon deutlich der vierte Platz. Ja. Und dann kann man auch noch sagen, also gerade auch so Spanien als doch sehr starke Triathlon-Nation, also auch gerade was Mario Mola angeht, Javi Gomez, dann auch haben wir jetzt oft schon gesehen, den Serrazione, die sind ja schon auch gerade im Männerbereich, wobei Miriam Casillas kommt jetzt auch noch so nach, ja, die sind im Team Sechste, ne? Also da ist nichts zu machen.
Quasi als Team nicht bei Olympia.
Ja.
So, aber
wir haben halt auch nie da groß drauf gesetzt.
Richtig, ne? Irgendwie habe ich mir jedes Mal bei den Staffelentscheidungen gedacht, naja, Mensch, irgendwie, da startet nicht das Top-Team, da ist irgendwie nicht so richtig Mario Mola, der jetzt wieder zum Einsatz kommt, sondern doch eher die zweite Garde. Und irgendwo muss man dann sagen, ja gut, dann gibt's halt keinen Platz bei Olympia, so, oder?
Ja.
Muss man halt damit
leben. Muss man sich auch verdienen halt, ne?
Die muss man richtig, die muss man sich auch verdienen.
Klar.
Russland nicht dabei, Kanada nicht dabei. Schon so ein paar Nationen.
Schade eigentlich.
Muss man schauen. Ich denke mal, das ist auch gerade, weil so die erste Periode, die erste Qualifikationsperiode so 2018 vielleicht noch so ein bisschen verschlafen wurde und Team Relay halt noch nicht ganz angekommen ist, aber ich denke, das wird sich alles in Tokio ändern. Da wird es auf jeden Fall, wenn du da eine Medaille hast, und ich glaube, das ist halt das Ding, relativ viele Nationen, die auch echt nicht unbedingt die großen Stars in den Einzelrennen haben, die schielen so echt auf diese Medaille und das wird super interessant.
Ja, und ich finde auch schön für uns Deutsche oder auch für die DTU, dass die da wirklich auch schon langfristig drauf gesetzt haben und jetzt ja auch gar nicht mehr hier aufgetaucht sind, ne, oder auftauchen mussten in diesem letzten Qualifikationswettkampf. Zeigt ja auch eine Priorisierung irgendwo an und finden wir auch eine gute Entwicklung, muss ich auf alle Fälle sagen. Und das macht halt auch einfach dann, denke ich, auch richtig Bock, bei Olympia zu schauen.
Ja,
absolut.
Ja, ja, dann.
Da fällt mir ein, wo wir da sind. Ich muss ja quasi einen Fehler von der letzten Folge, den muss ich ja berichtigen. Wieder
gut machen, stimmt.
Den muss ich ja wieder gut machen.
Vielen Dank.
Christian Weimar hat darauf
hingewiesen.
Ich bin gespannt. Ich hatte ja quasi die Quali-Regeln so interpretiert oder so gelesen, dass da stand, naja, Norwegen hat ja im Prinzip das Problem gehabt, dass deren zweite Frau nicht wirklich gut gerankt ist. Und ich hatte es quasi so interpretiert, sie muss quasi sich so gut platzieren, dass sie für ihre Nation einen Olympiaplatz holt, also dass quasi es zwei Plätze bei den Frauen gibt und dann können sie sich auch im Team Relay qualifizieren, wenn sie unter die Top 3 kommt. Und Weimi, vielen Dank für den Hinweis. Das ist nicht so. Es ist so, holst du mit deiner Nation, mit deinem Team einen Relay-Platz bei Olympia, sei es über das Ranking oder sei es jetzt über Lissabon, dann hast du, komm es, was wolle, bei Männern wie bei Frauen zwei Olympia-Plätze. Einzige Bedingung ist, du musst die internationalen absoluten Mindeststandards erfüllen, ja, und zwar im Ranking unter den ersten 140 sein. Einfach um halt sicher zu gehen, dass du bei Olympia einen Triathleten hast, der schon mal Schwimmen, Laufen, Radfahren gemacht hat. Das sind die absoluten Mindeststandards, aber diese Mindeststandards werden nicht von der zweiten Frau aus Norwegen erfüllt. Das heißt, wären sie unter die ersten drei gekommen, dann hätte sie nochmal versuchen müssen, Punkte zu sammeln und starten müssen, wo es noch geht, um halt noch unter die ersten 140 zu kommen. Hat sich jetzt aber sowieso erledigt.
Ja, genau. Dann kommen wir mal zu den Rennen an sich. Und da können wir ja dann auch gerade mal mit den Männern anfangen. Eindrucksvoll Christian Blumenfeld. So wie wir ihn kennen.
Stimmt, das war sein zweiter Sieg nach Yokohama.
Sieg. Jetzt ist auch so langsam dann die Luft so ein bisschen raus, hat man dann auch gemerkt. Ja. Auch er ist nicht unverwundbar, aber das war ein mega starkes Rennen. Und auf zwei, du hast ihn eben schon erwähnt, kam Max Studer. Ja. Ist auch sein erstes Weltcup-Podium gewesen. Also hier haben wir Brad Sutton schon wieder. Und an drei der Janice Grau, also auch ein junger Spanier. Oder ja, so jung ist er jetzt auch nicht, 94er Jahrgang, der sich aber auch jetzt sein erstes Podium geholt hat.
Entwickelt sich so langsam, ja.
Und dann kommt auf alle Fälle schon Jonas Schomburg auf vier.
Ja.
Schade, war eng auch mit dem Podium. Also gut, da vorne ist es alles immer sehr eng, aber das Sekündchen, hat es dann doch nicht gereicht, aber das war auch wirklich ein tolles Rennen. Und dann können wir auf alle
Fälle. Ja, immer mit seinem Signature-Move. Und in Lissabon hat er ihn ja wirklich richtig lange durchgehalten, ne? Also aus der Wechselzone herausstürmen, was irgendwie geht. Und es hält immer länger. Also klar, in der WTS sieht es noch nicht so, aber im Weltcup denkt man sich so, oh, es könnte wirklich was klappen, Und dann wird er eingeholt, lässt sich aber noch nicht abschütteln. Aber hat halt leider noch nicht ganz gereicht in Lissabon.
Ja, ist Frage der Zeit.
Ja, und aber es zeigt auch so die Konstanz, in der er gerade in T2, in T1 ja auch, aber in der er wechseln kann. Also,
ja, der Wechsel der König, ja.
Ja, und das musst du halt auch in so einem Weltcup-Rennen mit, was weiß ich, 80 Startern alles mal immer reproduzieren können.
Genau, also, und das ist halt nicht nur.
Das ist nicht einmal ein Glückstreffer und Gregor, du weißt genau, wie man da reinfährt, ne?
Ja.
Das ist ja.
Da geht es ja nicht nur um den reinen Wechsel, also es geht ja nicht nur darum, dass er sich schneller als alle anderen die Schuhe anziehen kann, sondern was er halt besonders gut kann, er kann sich im Feld richtig gut durchsetzen und fährt halt als erstes in die Gruppe rein, in die Wechselzone rein und steigt als erstes vom Rad. Und das ist halt ein bisschen vergleichbar wie mit der Fähigkeit bei den Radrennprofis als Sprinter, sich halt richtig gut zu platzieren, um halt dann im entscheidenden Moment halt auch als erster über die Linie zu fahren. Also ich möchte jetzt natürlich nicht Anfahrt zur T2 mit wirklich einem reinen Sprint um den Etappensieg jetzt irgendwie vergleichen. Aber so,
es hat schon was Ähnliches.
Leichte Ähnlichkeiten gibt es da und
und halt immer wieder. Also
da gibt es halt Leute, die können das eben nicht und die fahren halt immer wieder hinten rein, wo man sich denkt, so, ey, wenn ihr mal ein bisschen weiter vorne. Und Jonas Schomburg ist da einfach, das hat er einfach drauf.
Ja.
Ja, er zeigt sich halt auch. Und wenn er im Feld ist, dann ist er auch immer in dem ersten Viertel von dem Feld, in dem Pulk und wird erst gar nicht in die Situation geraten, nach hinten irgendwie durchgereicht zu werden. Das macht er schon wirklich gut. Aber es zeugt auch davon, dass er relativ viel Kraft investieren muss, das weiß er auch. Also sein Risikomanagement scheint dahingehend trotzdem zu funktionieren, weil er geht ja jetzt nicht irgendwie komplett hoch. Nee. Der hat die Power auf dem Rad und ich denke mal, wie gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er mal wirklich ganz vorne landet. Erstmal bei einem Weltcup und ja, ich meine, in der höchsten Rennserie hat er sich auch schon relativ lang vorne gezeigt. Da in Yokohama war das jetzt auch schon Fingerzeig. Ich finde es spannend, seine Renndichte. Also, das ist schon
interessant. Er macht Rennen nach Rennen, aber das ist schon so seit seiner Karriere, seit dem Anfang. Also, ich finde, da hat er noch mehr. Na gut, jetzt war natürlich
durch die Pandemie. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen oldschool, wie früher. Ja. Also McCormack und so. Und die Australier sind auch jede Woche irgendwo gestartet.
Holt dir die Fitness durch, immer wieder rennen.
Ja.
Mehr brauchst du nicht. Ja, aber
Lothar Leder wird sagen, musst du Rennen machen. Da hat er schon recht gehabt damals, weil viele dann diese Rennpraxis nicht haben. Und wenn du die Chance hast, das in der Häufigkeit zu machen und da nicht zu viel Fitness verlierst, klar, Reiserei und vor allem Corona-Schutzmaßnahmen, das kostet ja auch nochmal richtig
viel,
Saft. Ja, also
wobei ich jetzt auch einen Podcast mit Christian Blumenfeld gehört habe, der hat gesagt, letztendlich, für ihn, er macht ja auch, hat ja nun auch eigentlich alle Rennen gemacht, viele Rennen bestritten jetzt alle. Er hat gesagt, das gehört ihm einfach zur Vorbereitung mit dazu. Und letztendlich hat er gesagt, Höhentrainingslager ist viel anstrengender. Im Höhentrainingslager habe ich 2 bis 3 harte Einheiten die Woche und wenn ich halt diese Rennen mache, habe ich halt im Prinzip nur einmal am Wochenende eine harte Einheit und ansonsten ist es halt chillig. Easy.
Ja, ey, aber das musst du halt auch erstmal sagen können. Also da bist du schon echt ganz schön durch. Ich weiß auch nicht. Was ich auf alle Fälle noch sagen wollte, 11. Platz Lasse Priester.
Absolut,
ja. Hammergeil. Hat er ja schon auch angedeutet jetzt schon das ganze Jahr über, wenn er mal verletzungsfrei ist und das soll er jetzt auch bitte bleiben, dann ist mit ihm wieder absolut zu rechnen. Richtig cool war, in Lissabon gab es ja seit Ewigkeiten wohl mal wieder einen richtigen Fehlstart im Männerrennen. Also da sind, und das war wirklich so, in dem Moment habe ich so gedacht, ach du Scheiße, was macht man denn jetzt? Weil irgendwie hat auch erstmal dann keiner so richtig reagiert, also die sind weitergeschwommen und dann sind natürlich da schon die Boote reingefahren und man hat versucht, jetzt alle möglichst schnell wieder zu stoppen, aber so kurz war auch echt ein Moment, wo du nicht wusstest, ja scheiße, soll ich vielleicht, also ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte und man hat nur so in der Übertragung gesehen, ein richtig cooler Lasse Priester, der stand da, der hat keine nassen Füße bekommen. Der hat das alles echt cool gemacht und ja, es hat sich auch am Ende dann in einem 11. Platz niedergeschlagen, kurz hinter Mario Mola.
Ja.
Muss man sagen, ist ein Ziel gekommen. Ja, und das ging ja dann auch positiv weiter. Kommen wir auf jeden Fall.
Ja, Fehlstart ist echt so eine Sache. Es war ja in Lissabon wirklich so, dass ein Teil der Athleten, sagen wir mal, die Hälfte halt, die starten halt, komme was wolle, ne? Und halt mal so ein Feld auf. Ich habe diese Situation auch schon selbst erlebt beim WTS-Rennen in Sydney. Da war es am Pontoon-Start. Und wenn halt aber wirklich so, sagen wir mal, 80%, wie es damals war, so ins Wasser springen und losschwimmen und du weißt halt, okay, das war ganz klar ein Fehlstart. Und laut Reglement muss bei so einer Art Fehlstart, also klar, wenn jemand irgendwie reinspringt, eine halbe Sekunde vorher und der Rest, also springt mit rein. Aber da war es halt wirklich so, wie es jetzt auch in Lissabon war, ganz klar, der Startschuss ist nicht erfolgt, die sind los und das wird zurückgepfiffen. Wenn du aber stehst, und ich war auch einer der wenigen, die auf dem Pontoon stehen geblieben sind.
Ach, das wundert mich nicht.
Du hast echt Zweifel und denkst so, ja scheiße.
Ja, was machst du denn jetzt?
So ein Feld, das musst du erstmal, wie es auch in Lissabon war, das musst du erstmal wieder zurückpflügen. Ne? Da müssen erstmal die Kanus, die werden natürlich auch erstmal überschwommen, weil die Athleten sind ja erstmal, die sind ja voll drin, ne? Die boxen sich da erstmal so durch. Und dann hast du schon teilweise Schiss, oh, was ist, wenn die das irgendwie jetzt doch nicht zurückholen und du stehst jetzt so total dumm da. Und aber wurde auch dort zurückgeholt und auch in Lissabon, insofern hat sich das gelohnt.
29. aus deutscher Sicht, Yannick Schaufler. Das war auch nochmal interessant zu sehen, weil er hat danach nach dem Rennen so gesagt, ja okay, du 29. wirst du mit einer tiefen 31er Laufzeit. Krass. Also,
wo die Reise hingeht, ja.
Ja, also weil Yannick Schaufler ja auch in letzter Zeit auch im Laufen sehr aktiv und jetzt auch fast die 30-Minuten-Marke geknackt und so. Aber also der ist ja auch ein wirklich, wirklich starker Läufer, aber teilweise siehst du dann halt in so einem Weltcup, was mit einer 31er Laufzeit möglich ist. Also klar, Laufen ist natürlich kein Triathlon und alles, aber da siehst du halt auch mal die Leistungsdichte und das zeigt auch mal wieder, ist kein schlechter Athlet, aber der wird halt da 29. ne? Was ja auch nicht schlecht ist, aber
ja
krasse Leistungsdichte, ja.
Reality-Check quasi.
So, die Frauen, oder? Können wir zu den Frauen springen?
Frauenergebnis ist geladen.
Zu Nicola Spierig.
Nicola Spierig natürlich, haben wir schon gesagt, ne, Altmeisterin.
Eindrucksvoll, mega geil, ja. Und dann kam eine ganz jung, naja, ganz jung ist sie gar nicht, sie ist ja noch nicht mal 90er-Jahrgang, das gilt ja gar nicht mehr.
Die ist 2 Jahre jünger als ich, also in
Jemine.
Krass, die ist ja schon, die ist schon über 30.
Die haben wir noch nie
gehört. Doch nie wirklich gehört, Carolyn Hayes.
Ja.
Aus Irland.
Das war auch jetzt keine Eintagesfliege. Wir
also haben ich sie
auch
am sagen,
Wochenende wieder gesehen.
Auf Triathlon Tinder mit Jonas Schomburg würde man sagen, it's a match. Weil,
ach was.
Das hat man in Lissabon zum ersten Mal gesehen, oder wir zum ersten Mal. Und dann aber auch in Leeds war das jetzt auch wieder. Sie ist ja auch dort in Leeds mit einer großen Gruppe auf die Laufstrecke gegangen. Sie ist der weibliche Schomburg, kann man das so sagen? Also auch genau das Gleiche. Sie ist quasi, kommt als erstes in die Wechselzone und mit einem riesen Vorsprung auf die Laufstrecke gestürmt und hat sich auch lange nicht nehmen lassen.
Ja.
Also das war wirklich
ja, und die ist auch auf 2 reingekommen. Also das war coole Renndynamik auch mal wieder. Und dann die Kirsten Casper auf 3.
ja, bei den Amis natürlich jetzt super interessant, wegen Olympia. Mhm. Bei denen ist ja so ein bisschen, oder das heißt ein bisschen, die zwei ganz klar gasautomatischen Qualifiers sind ja weg. Das war 2019 beim Tokyo Test Event, hat sich Summer Rappaport qualifiziert in Yokohama. Die zweite Möglichkeit, Taylor Nipp, komplett überraschenderweise. Hätte man vorher gedacht, okay, bei den Amis, bei den Frauen, wer fährt? Okay, an allererster natürlich Katy Ferris. Logisch, wer sonst? Dann wäre an zwei auf jeden Fall schon gekommen, schon Taylor Spivey, würde man so sagen. Und dann, Summer Rappaport, Kirsten Casper und so weiter. Ja, gut, die einzigen beiden, die jetzt keinen Platz haben, sind bisher Taylor Spivey und Katy Ferris. Und gut, Kirsten Casper, das war natürlich auch ein Rennen, wo sie sich ins Spiel bringen kann. Und die Amis, da ist es auch am grünen Tisch jetzt.
Ja.
Die machen jetzt Rennen und müssen schauen, okay, wie präsentieren wir uns? Reicht das nicht? War auch ganz interessant zu hören in der Pre-Show von Leeds nach dem Rennen in Yokohama, als denn Taylor Spivey und Katy Ferris, die trainieren ja nicht in der gleichen Trainingsgruppe, aber sind halt zusammen zum Flughafen gefahren. Und da haben also Trevor und Leute von außerhalb gesagt, oh, man hat richtig gemerkt, was für eine angespannte Stimmung im Bus war zwischen den beiden.
Ja, das ist echt blöd.
Ja. Wahnsinn, ne? Ja. Bis halt Katie aufgestanden ist und zu Taylor Spivey gegangen ist und gesagt hat, hey, wer es macht, der macht es halt und lasst zwischen uns alles cool bleiben. Wie krass eigentlich, ne? Wie krass halt die Stimmung ist. Insofern, bei denen zählt halt jedes Rennen und...
Boah, die können froh sein, dass sie nicht in einer Trainingsgruppe sind, ey. Das,
würde nicht funktionieren,
das, das würde echt gar nicht gehen, ja. Auf alle Fälle müssen wir noch Yolanda, haben wir ja eben schon erwähnt, Yolanda Ann, die auch mal wieder endlich einen coolen rausgehauen hat. Vierter Platz, also die ist auch... die war sehr, sehr erfreut.
Stichwort Schweizer, die auf einmal überall
wieder auftauchen, endlich.
Ja. Ja. Aufploppen.
Genau. Mhm. Und dann eine Vicky Holland haben wir jetzt auch mal wieder gesehen, weil die jetzt in Leeds dann auch nicht dabei war, hat einen soliden fünften Platz gemacht. Und da merkst du halt, alle auch schon, die ist ja schon für Olympia gesetzt. Mhm. Ja, die wählen schon auch teilweise einen ganz anderen Ansatz jetzt, daran zu gehen. Also die müssen sich nicht mehr qualifizieren und die sollen peaken im August und nicht wann anders. Ne?
Bei ihr wird es wahrscheinlich einfach drum gegangen sein, mal olympisches Rennen zu machen.
Genau, und mal wieder zu schauen, wie so Triathlon sich anfühlt nach so langer Zeit. Ja.
Genau. So lange wollten wir, glaube ich, gar nicht über Lissabon reden. Ne? Wir haben schon wieder so viel Zeit verquatscht.
Weiter geht's.
Genau. Direkt zack zum nächsten Rennen. Was war?
Next one.
Asakena. Es geht direkt mit Kurzdistanz-Triathlon weiter. Und da müssen
okay, Weltcup Sardinien war das, ne?
Genau, in Sardinien ist Asakena die Stadt, ja. Da müssen wir auf alle Fälle mit den Frauen anfangen, denn wer gewinnt? Juhu, eine Deutsche, und zwar Marlene Gomez-Islinger, ihren ersten Weltcupsieg.
Ja.
Total überragend.
Überraschend.
Ja.
Überraschend, überragend. Also wie sie es dann letztendlich gemacht hat. Also wirklich auf dem letzten Teil dann, dem letzten Kilometer fast eigentlich, ne? Mhm. Auf der Laufstrecke. Hat sie sich da wirklich dann doch noch durchgesetzt und das wirklich so richtig so Wahnsinn. Also man hätte sich ja auch schon quasi, ein zweiter Platz wäre mega geil gewesen, um ehrlich zu sein. Und dann das ganze Ding abzuschießen, also oh, das war halt mal wieder, da sage ich immer nur, Leute, geil einfach, ne? Also wie schön, dass World Triathlon das auch überträgt und man da live dabei sein kann und solche Rennen dann sieht. Also Julie Darren, schon wieder eine Schweizerin, die ja dann lange Zeit aber geführt hatte und eigentlich auch schon wie die sichere Siegerin aussah, aber da ist Mene dann wirklich am Ende nochmal so, hat ihre Laufbeine, die sie ja hat, also sie ist ja auch mit Laura Lindemann über die, waren das 3000 Meter Halle, ist sie doch auch gestartet und da war sie ja auch, also hat sie ja schon gezeigt, was sie drauf hat und sie ist ja auch in ihrer Zeit in den USA ja nur gelaufen, war wirklich eindrucksvoll und
auch im Prinzip eigentlich eine interessante Athletentwicklung, also sie ist ja auch, 93er Jahrgang ist ja jetzt auch nicht
mehr die Jüngste.
Die Jüngste. Insofern, ich sage mal, um neu aufzuploppen im Triathlon-Business, eigentlich relativ ungewöhnlich so in dem Alter. Sie ist ja auch schon lange dabei, hat ja lange auch im Nachwuchs unter den saarländischen Nachwuchs am OSP in Saarbrücken trainiert. Hat sich dann aber vom Triathlon-Sport so ein bisschen entfernt, sag ich mal. War dann drüben auch in den USA, glaube ich, studieren und so. Hat mehr Laufsport betrieben. Und dann eigentlich vor, ich glaube, so ungefähr 3 Jahren oder so, einfach gesagt, okay, ich habe doch mal wieder Bock, Triathlon-Rennen zu machen. Und seitdem geht doch eine recht konstante Entwicklung hoch. Und inzwischen muss man ja sagen, gehört sie zu der recht breiten deutschen Spitze. Also ich finde auch, so was bei den deutschen Frauen angeht, ist eigentlich sehr, sehr erfreulich. Und das war jetzt so ein bisschen das der Durchbruch, ich sag es mal, auf der
internationalen
Szene, der kleine Durchbruch. So.
Ja, aber Weltcup. Ein Weltcup-Win musst du erstmal machen. Und erstmal haben, ja. Und auch hier aus hessischer Sicht mal wieder schön auch einen Namen zu lesen. Die Lisa Tertsch ist auch wieder eingestiegen und ist Achte geworden.
Oh, ja. Für sie natürlich, also ja,
ja, war schon mal so ein Fingerzeig, ne? Ein
Fingerzeig, klar, sie hat sich vielleicht mehr erhofft. Sie ist ja vielleicht so nach Laura Rimmelen so die Nummer 2. Aber harte Radstrecke. Der Berg in Asakena ist natürlich auch nicht ohne. Ja. Und liegt, würde ich jetzt mal so behaupten, an Lisa Tertsch noch eher weniger.
Ja, aber wir müssten mal, das weiß ich jetzt nicht, leider nicht auswendig, was ist sie letztes Jahr geworden in Asakena? War sie da nicht Dritte?
Oh, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube schon, weil Asakena war eines der letzten Rennen letzte Saison, also die ja so spät dann noch so ein paar Rennen stattgefunden haben. Das kriegen wir jetzt so schnell nicht rausgesucht. Aber da war sie schon stark.
Boah. Ja, also um Gottes Willen, also so Lastkraftverhältnisse auf jeden Fall und alles, aber auf dem Rad ist sie ja schon doch öfters defensiv unterwegs.
Achte war sie.
Letztes Jahr,
10. Oktober war das. Ah, okay, sie war nicht Dritte. Ich habe sie noch weiter vorne gesehen. Ah, da hat Flora Duffy gewonnen vor Beth Porter und Verena Steinhauser.
Ja.
Das war das Rennen, ja. Ja. Und Lisa wurde Achte, ja, also passt ja, ne? In Asakena bestätigt. Wird man Achte.
Ja. Genau. Das muss ein brutaler Anstieg sein. Also ich habe mit einem Vereinskollegen gesprochen, der letztes Jahr dort gestartet, vor 2 Jahren da gestartet ist. Das Rennen gibt es ja scheinbar schon länger und das muss wirklich ein heftigster, übelster Anstieg sein beim Radfahren. Also da fährst du Schlangenlinien teilweise.
Ja, also brutal, ne? Also ich finde auch also immer, wenn du bei den Männern das so siehst, dann denkst du auch so, oh, die sind auch schon ganz schön lahm so da hoch. Also,
ja, man sieht es ja auf den Videoübertragungen nicht immer so ganz direkt, finde ich. Aber wenn du das so aus dem, so, ne? Ja, von einem Athleten direkt hörst, der dann sagt, naja, dann guckst du über Kreuz und so. Aber hartes Ding.
Ja. Hat Lena Meissner auch, glaube ich, ziemlich gelitten drunter.
Ja.
Also sie hat 20. vor Annika Koch ins Ziel gekommen ist. Die war ja auch richtig gut geschwommen, eigentlich erste Gruppe dabei. Und dann ging es ja wirklich, obwohl sie ja eigentlich eine starke Radfahrerin ist.
Aber also, man hat halt auch so Tage, ne? Da läuft es halt einfach, mal läuft es und mal läuft es halt einfach nicht so. Ja.
Ja.
Auf jeden Fall bei den Männern hatte Johnny Brownlee mal wieder einen Brownlee-Tag.
Endlich mal wieder, ne?
Ja.
Für ihn war das mal wieder so,
fast schon.
Ja, so, ne? Seit langer Zeit mal wieder so zeigen, hey, ich kann's noch.
Ja.
Vor, wieder ein Schweizer, Adrien Briffaut, ne?
Ja.
Und Mario Mola kommt so langsam wieder zurück, ne? Da hat man sich ja auch schon so gedacht, ja, Mario, irgendwie so richtig aus der Hüfte kommt der jetzt auch nicht so richtig, ne?
Wobei man immer auch hört, alles nach Plan. Weißt du, er ist...
Ja, das sagen sowieso alle.
Ja, aber er ist eingestiegen jetzt erstmal wieder mit einer Top 10. So, nächstes Rennen nochmal ein Podium gemacht. Und jetzt, Mario ist schon wieder quasi abgetaucht, der ist in der Höhe. Und der ist qualifiziert und der bereitet sich jetzt da oben wieder hier in unserem schönen am Lac de Matemal, bereitet sich wieder in aller Ruhe. Und es braucht auch ein Mario, ne? Der ist auch nicht so der Typ, der...
Ich finde es eigentlich interessant, weil das ist eigentlich eine komplett konträre Taktik zu Olympia 2016. Da war er ja ein absoluter Vielstarter und hat ja auch wirklich alle Rennen der WTS-Serie mitgemacht und so. Und das hat er jetzt nicht gemacht. Er war jetzt nur in Asakena und Lissabon.
Aber guck mal, wenn du überlegst, Mario hat den Gesamtweltcup gewonnen. Also Mario ist der ist Weltmeister. Ne?
Ja.
Mario hat, was hat er nicht? Ja, Olympiagold.
Ja.
Er hat bei Olympia, deshalb alles andere hat er erreicht. Was soll er jetzt nochmal auf die WTS-Serie setzen? Und nochmal?
Der hat berechtigte Chancen.
Ja, und der muss jetzt quasi, also als Athlet, was fordert dich denn auch irgendwann nochmal, wenn du so lange dabei bist, da willst du jetzt echt bei Olympia punkten und nicht...
Das ist richtig.
Und er macht nebenbei noch seinen Studienabschluss, habe ich gesehen.
Ja, das auch noch, ne? Aber die, also... Hast du das Thema gesehen? Ich habe es jetzt nicht mehr ganz so irgendwie so Reisemöglichkeiten auf Mallorca für Ausdauerleute.
Irgendwas mit, Reisebudgetierung.
Oder irgendwie sowas,
Irgendwie so ein Sportbusiness.
Mit Carol zusammen.
Ja, da geht es in die Richtung. Tourismus, deswegen wollte er auch mal anfangen, Deutsch zu lernen. Ne? Weißt du noch damals, ja. 2016, da fing er an, Deutsch zu lernen. Und so, weil muss man ja, wenn du irgendwas mit Tourismus auf Mallorca machen möchtest, dann musst du halt Deutsch lernen.
Ja, stimmt.
Lief halt nun mal nicht ganz so gut. Nee. Wenn man halt so viel läuft, ah, naja, mal schauen. Aber um
hast halt, du mir welche Schimpfwörter beigebracht, Greg?
Genau. Aber wenn du dich erinnerst, wie es 2016 war, da hat doch Mario immer gesagt so, oh, die ganzen Leute, die immer in der olympischen Saison, sonst starten die immer jedes Rennen und in der olympischen Saison starten die immer gar nicht. Was machen die denn so? Als ob das irgendwie, und er hat ja immer betont, jedenfalls so, ne, so im Training, dass er es ja ganz bewusst macht, dass er halt viel startet, weil der Körper ist es halt so gewohnt. In Olympia macht man auf einmal etwas ganz anderes, wie man es die ganzen Jahre über gewohnt ist und macht auf einmal wenig Start. Und da war jetzt seine Taktik ganz klar, okay, ich mache alle Rennen. Er wurde Weltmeister. Olympia war, naja, mit nur Platz 8 in Anführungszeichen, ja, aber nichts. War halt, ne, für ihn nichts. Jetzt eine ganz andere Taktik.
Ja, und vor allen Dingen 2016 war Mario wie unverwundbar. Da war der wie unverwundbar.
Das stimmt,
und
auch, ja.
Der ist zum Teil, und das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, der ist ja so quasi das Gegenstück zu Jonas Schomburg. Also Mario ist ja noch nie in vorderster Front in eine Wechselzone eingefahren. Mhm. Ne?
Ja.
Also der ist ja, ja auch so grundsätzlich auch körperlich ein ganz anderer Athlet und sowas. Und der ist, auch wenn man ihn kennt, so, der kann keinen Ellenbogen ausfahren, so ungefähr. Also klar kann er schon, aber der ist letztendlich so ein lieber Kerl irgendwo. Und der steckt dann eher zurück und keine Ahnung. Und Mario ist zum Teil an Position 30 aus der Wechselzone rausgelaufen und hat das Rennen sonst wie noch gewonnen. Das geht nicht mehr. Also die Zeiten, die wie er so auch 2016 auch Rennen gemacht hat, das geht nicht mehr. Also da konnte er da noch rauslaufen. Heute, wenn du als 30. Mann da rausläufst, ey, du läufst doch nicht dann eine 2:30, wenn die vorne eine 2:45 laufen. Also von daher, er musste quasi, und ich glaube, er hat auch durch seine Verletzungen, die er gerade auch so, also 2018, da hat er ja auch mit dem Rücken dann doch größere Probleme bekommen. Er musste das jetzt verändern. Also vielleicht fordert er doch auch irgendwann der Körper so ein bisschen mehr Tribut, weil er ist ja schon das krasse Trainingstier, das haben wir ja schon gemerkt. Also er hat ja schon die meisten Umfänge so gemacht, wenn man das immer so verglichen hat. Klar, mit dem wenig Trainierer Richard Murray in der GFT-Crew, dann war Mario ja absolutes Zugpferd, der keine Trainingseinheit verpasst hat. Und das muss man jetzt umstellen, wenn man Olympiagold gewinnen will.
Ich wollte nur sagen, dass diese taktische Herangehensweise auch in der Wettkampfsteuerung halt sich so um 180 Grad gedreht hat.
Na gut, weil sie, glaube ich, keine andere Chance gerade haben, ne?
Na gut, er hätte ja auch im Prinzip noch Yokohama starten können und in Leeds starten
können. Nee, aber ich glaube, dein Körper macht das so mit und der Aufbau auch vom Kopf her scheint jetzt ein anderer nötig zu sein.
Genau. Ja. Was wir im Zuge von Asakena noch erwähnen müssen, ist eigentlich die britische Olympia-Qualifikation. Klar, Johnny hat gewonnen, aber die Briten, die kämpfen ja ganz klar um halt den dritten Mann bei Olympia.
Und das ist Tom Bishop.
Und den dritten Platz kann nur, sagen wir mal so, es kann ja nur der Tom Bishop erkämpfen. So, denn die Nationen, die es schaffen, drei Athleten unter die ersten 30 im Ranking zu packen, können drei Athleten nach Tokio schicken. Alistair hat zu lange Long-Distance-Races gemacht, der ist nicht gut genug platziert dafür.
Wobei es auch immer hieß, wenn Alistair Olympia starten will und wenn er Chancen hat, würde er wohl aufgestellt.
Ja, das ist halt immer
das
so die Sache.
Das ist die Frage.
Das ist halt immer die Sache. Und das führt nämlich zu dieser total, also zu dieser krassen Situation, dass Tom Bishop, der ja zurzeit auf Platz 35 war und versucht, in die Top 30 zu kommen, darum kämpft, den dritten Platz zu holen, obwohl er ihn eventuell, so wie man sagt, vielleicht gar nicht bekommt. Ja. Denn bei den Briten ist die Sache, haben die zwei Plätze, Johnny ist schon gesetzt, haben die zwei Plätze, dann geht es darum, okay, wer fährt? Alex Yee versus Alistair Brownlee. Das wurde halt überall so gesagt. Haben die drei Plätze, wurde gesagt, naja, okay, Dennis Geil, dann können sie Alex Yee und Alistair Brownlee schicken. Mhm. Und da war halt so ein bisschen auch immer gesagt, naja, okay, der arme Tom Bishop.
Und der Tom Bishop, ich habe das so ein bisschen auch Social Media technisch verfolgt. Also für den war klar, oder was heißt war klar, aber so, wenn ich jetzt Top 30 mache, dann habe ich wirklich berechtigte Chancen, zu Olympia zu fahren. Also als ob es keinen anderen mehr so gäbe. Also der hat zum Beispiel jetzt auch die Hochzeit seines Stiefbruders quasi sausen lassen, die ihm viel bedeutet hätte, aber weil er schon in der Bubble drin war.
Schon quasi in der Hotelquarantäne für Leeds.
Durfte er nicht mehr da raus und das war sein Stiefbruder mit seiner Frau und dem Kind und alles. Also er wäre da wohl wirklich gerne an diesem großen Tag dabei gewesen und hat. Ich meine, da sieht man immer, auf wie viel Privates man ja doch dann verzichtet. Aber so, mein olympischer Traum lebt und existiert und ich muss jetzt in Leeds halt auch das Beste noch rausholen. Aber da sind wir ja schon zu weit. Es war jetzt hier noch echt extrem mit Asakena. Also was da immer noch für Sideplots so auftreten, weil man hat sich dann auf einmal so gefragt, Alter, wo ist denn Alistair eigentlich? Also der ist ja auch gestartet in Asakena.
Stimmt.
Man hat nur Johnny vorne, wie halt Johnny immer so Rennen gestaltet. Und auf einmal, und die Kamera geht dann ja zum Glück auch, wir gehen dann auch mal mit. Ja, und Alistair ist immer nur an der Seite von Tom Bishop, weil, ja, da, so, je besser der natürlich platziert ist und je mehr Punkte er holt, dann wird das wieder mit dem dritten Mann was. Aber gut, leider gab es alles andere als ein Ergebnis. Es gab ein DNF. Es gab da einen blöden Sturz.
Genau. Also es war ganz klar ersichtlich, Alistair fährt für Tom Bishop. Er war dann hat sich auch in die Verfolgergruppe zurückfallen lassen, hat versucht, dort das Tempo zu machen, um halt Tom Bishop nach vorne zu fahren. Ja, unglücklicherweise in der Bergaufpassage, wahrscheinlich irgendwo aufgegangen oder so, haben sich einige hingeschmissen, unter anderem Tom Bishop. Und du siehst noch, wie Alistair Brownie vom Rad springt und noch zum Tom Bishop hinrennt, um halt noch irgendetwas zu machen. Ja, aber war quasi DNF und
ja.
Damit war dann eigentlich auch hingehen zu Leeds für den guten Tom der Druck nicht gerade kleiner.
Nein, und da machen wir dann in Leeds weiter, wenn wir dann da sind.
Echt? Wollen wir jetzt? Genau, achso.
Ja, okay. Wir bleiben uns treu und machen
chronologisch.
Machen chronologisch weiter. Jetzt sind wir nämlich endlich mal ein bisschen mit Longo-Stuff.
Oh, kann ich auch mal mitreden, cool.
Jetzt kommen wir mal endlich nach St. Pölten, wo du ja eigentlich gewesen wärst.
Ja.
Und was sagst du jetzt im Nachgang, nachdem das Rennen jetzt gelaufen ist?
Ja, das war ein hammerhartes Rennen. Also die Leistungsdichte war extrem hoch für so ein Rennen. Ich meine, St. Pölten ist ein bekanntes Rennen. Im Nachgang bin ich ganz froh, dass ich nicht gestartet bin, muss ich ehrlich sagen, weil ich, wie gesagt, ich
es war auch so
bin
kalt. Noch
so ein bisschen im Auf. St. Pölten ist ja immer sehr, sehr frisch. Der See ist sehr frisch und hast ja bei der Anne Hauke gesehen, voll eingepackt. Das wäre bei mir auch nicht anders
gewesen. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, du hättest auch ganz schön gefroren, oder? Also viel Körperfett hast du nicht.
Ja, aber das Rennen ist eine gute Strecke. Das ist ein schneller Kurs, flacher Anfahrt auf der Bundesstraße und dann geht es dann über zwei kleine spitze, scharfe Anstieg und dann entlang. Anstieg und sensationelle Renn-Action, will ich schon mal sagen, weil wann hat man schon mal sowas live im Fernsehen sehen können, wie jetzt bei St. Pölten mit dem ORF, haben sie gut gemacht, finde ich. Also Frauen wie auch Männerrennen fand ich ziemlich interessant, ziemlich spannend, bisschen teilweise unerwartete Rennergebnisse von neuen Namen, sage ich mal, die jetzt nicht ganz vorne liegen, aber halt teilweise lang mitgemischt haben und bei den Frauen war es natürlich deutlich klarer, wo die Reise hingeht, aber bei den Männern, das war so ein Fingerzeig, also erstmal mit dem Frederik Funk, der das Ding sehr souverän gewonnen hat, Start-Ziel-Sieg, würde man fast schon sagen. Also er kam mit aus dem ersten Pack und hat gleich die Chance in die Hand genommen. Und was man da wieder gesehen hat, wenn du drauf drückst und die Gruppen dahinter nicht reagieren und sich gegenseitig neutralisieren, kommst du auch weg.
Ja.
Also und mit seiner sensationellen Fahrt, was wirklich stark war, hat er das Ding nach Hause gebracht und auch noch souverän gelaufen. Die Laufstrecke, keine Ahnung, mit 1,11, 1,10, die Zeiten, das war schon sehr schnell, aber die Strecke an sich, gutes Rennen und vor allen Dingen hat man so ein bisschen ITU-Flair, Greg, weil man sieht dann doch häufiger mal so Leute zusammen aus der Wechselzone laufen, so in Vierer-, Fünfer-Konstellation und doch recht lange und das ist
geil.
Auch neu. Ja, in diesem 70.3 Mitteldistanz-Zirkus, das hatte man früher eigentlich eher selten. Normalerweise bist du immer so auf Sichtweite zum Nächsten und dann kommt wieder dann der Nächste alle 30 Sekunden, aber so, dass mal vier, fünf Leute in einem Bunch zusammenlaufen und sich das so ein bisschen verschiebt, war spannend. Das dazu. Ich weiß nicht, soll man noch Rennergebnisse präsentieren? Ist ja schon überall irgendwie verkündet worden.
Also
auf diversen Medien.
Ja.
Machen wir es mal anders. Wir haben ja die Sieger irgendwie schon 1000-mal genannt. Nochmal Glückwunsch an Freddy und an Anne. Aber vielleicht wollen wir ein paar Underdogs nennen, weil die gehen leider immer so ein bisschen unter. Und da muss man einfach sagen, kann man sich die Trail-Medien so ein bisschen mehr heran erziehen, dass die da vielleicht auch mal so ein bisschen mehr einen Fokus drauf legen, weil so ein Philipp Balke, der da zumindest lange mitgefahren ist und dann glaube, als Zweiter vom Rad gestiegen ist, klar, dass der ist dann hochgegangen, ja, geplatzt und ja, aber dass der dann
aber der wenig Erwähnung der hat ein super findet. Starkes Rennen gezeigt, ne? Also
absolut. Also, und der war, glaube ich, auch in Dubai beim 70.3, ja, wenn ich richtig bin. Und er war auch relativ solide und auch aggressiv mit dabei. Und ich meine, ihr kennt den ja auch so aus Bundesliga-Zeiten. Der macht jetzt so die etwas längeren Strecken und der braucht auch so ein bisschen Zeit. Mhm. Dann der Frederik Mann heißt er, glaube ich, aus Freiburg.
Nico Mann,
ja. Entschuldigung. Ja. War ja, ist auch so ein Trainingskollege vom
Nils.
Vormholt, ja, genau. Nils, genau.
Irgendwie, irgendwie 20 sich, Jahre jünger.
Könnte sein Sohn sein, ja. Auch ein gutes Rennen gemacht mit Platz 13 und
12,
ja, da 12 waren so einige
und 13 dabei. War der Marc Dülsen nämlich. Die,
stimmt, und der Marc, ja. unser Gast vom letzten Jahr auch. Ja. Super solide, flog da durchs Radar. Das Ergebnis spiegelt manchmal nicht immer so die Leistung wider, weil es dann doch sehr eng war. Und
es war eng und es war eine hohe Leistungsdichte, muss man sagen. Und das sind schon auch echt gute Rennergebnisse, muss man so sagen. Also ich meine, der Marc läuft auch eine 1:12, ne? Muss man, also.
Ja, mein genau. Und bei den Frauen war es, sage ich mal, nicht ganz so eng vielleicht, aber es war trotzdem
es wurde super noch
spannend.
Eng.
Weil, ja, es wurde nämlich eng, nämlich hinten raus, dass nämlich die Anne da noch auf den letzten Metern dann noch den Turbo zünden konnte und das Ding gewinnt, das hätte auch keiner gedacht. Ja, souverän auch wieder von der Imogen und Maya kennt man ja, die,
die
ist ja auch immer für ein Podium
da eigentlich, gut. Ne? Aber ich finde, die schwächelt so ein bisschen. Ich hätte die sogar eigentlich stärker eingeschätzt. Die ist ja auch eigentlich als sehr starke Läuferin bekannt. Gut, es ist jetzt alles immer auch noch relativ früh in der Saison und man weiß nicht, wer wie wo auch aufbaut. Ich hätte sie jetzt doch noch weiter vorne gesehen, aber gut, auf alle Fälle.
Also, du weißt ja, in der ITU kannst du irgendwie scheinbar jedes Wochenende irgendeinen World Cup machen und aber auf der Mitteldistanz, da fehlt auch einigen auch so die Rennpraxis und das ist vielleicht auch so ein Grund dafür. Dafür umso spannender, dass dann auch so so eine Laura Sidal, ja, die eigentlich auf der Langdistanz unterwegs ist und so eine Grande Dame ist ja schon ein bisschen älterer Baujahr und dann noch auf 4 irgendwie einläuft und
und Elisa Gers ja, auf 7, muss ich nochmal sagen. Auch eine Hessin, auch eine Swifterin. Swift Sister, viele Grüße.
Ja. Ist auch. Ja, Laura Jansen zum Beispiel auf 5 kannte ich jetzt persönlich gar nicht. Also muss ich mich entschuldigen hier.
Doch, habe ich auch schon jetzt häufiger mal gehört. Aber ja, das sind ja so ein bisschen Profis, die man jetzt nicht so in den ersten zwei Reihen unbedingt.
Ja, aber so das ist ja, finde ich, interessant. Ich meine, Laura Zimmermann hat mir auch zu Gast, war auf 6, war auf 3 zeitweise, ist dann beim Laufen so ein bisschen nach hinten gefallen. Aber du siehst dann auch neue Namen und das finde ich dann auch ganz, ganz, ganz cool, weil man einfach jetzt sieht, die Renndichte wird auch bei den Frauen dadurch höher, weil es so wenige Rennen erstmal gibt und aber jetzt, man merkt, es kommt so langsam ein Rennbetrieb rein irgendwo, eine Saison ist definitiv jetzt schon mal da, auch auf der Langdistanz und oder Mittellangdistanz. Ja, mal schauen, was die nächsten Rennen bringen. Also da bin ich echt mal gespannt.
Total,
Genau, dann würde ich sagen, wir gehen gleich mal weiter in die nächste Kategorie.
Ja, dann sind wir schon.
Nächstes Rennen.
Sind wir wieder auf den Kurzstrecken unterwegs und können so die Olympia-Quali in Chiembaum und so die Finals so noch so ein bisschen zusammenpacken.
The Finals, ne? Genau.
Und da, ey Horst, jetzt musst du mal so ein paar Chapeaus hier raushauen. Also Darmstadt hat ja wohl mal auf voller Linie überzeugt jetzt. Also schon.
Ja, bei beiden Events, meinst du?
Im Team Relay am Donnerstag schon. Oder gut, ich bin jetzt sogar schon bei den Finals.
Schon im Finals sind wir eigentlich, aber machen wir halt, wenn du
schon. Ach, weil ich gerade so beim Horst und Darmstadt war, weil, ey, jetzt doch hammergeil, oder? Was jetzt da.
Ja, also wir haben jetzt momentan eine richtig schlagfertige Truppe mit dem Henry Graf unter anderem, der Finja Schiel bei den Mädels und der
Jule Behrens,
Entschuldigung, genau. Alles ganz junge Athleten, Athletinnen.
Ich bin schon mit der Mutter gestartet von der Jule Behrens, ne? Das ist immer so, du kennst die ja wahrscheinlich auch schon ewig.
Ja, ja, eine Triathlon-Familie. Ja. Eine Bruder spielt irgendwie, oder hat bei den 98ern im Nachwuchs gespielt und alles super sportive Familie und Jule, Top-Läuferin, ist ja auch letztes Jahr deutsche Meisterschaften gestartet, irgendwie auf der Bahn. 3000 Meter und wirklich stark und ja, etabliert sich jetzt auch. Und man sieht jetzt diese kurzen Formate in der Elite kitzeln jetzt auch so ein bisschen so den Nachwuchs hervor. Ja. Das, man sieht dann, was da für ein Potenzial dahinter steckt. Und jetzt in Darmstadt, wenn du es drauf ansprichst, wir haben da wirklich jetzt auf einmal bei Frauen wie bei Männern auf einmal Leute ganz vorne mit dabei und die Zukunft scheint heller denn je, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist schon schön anzusehen. Also es macht schon Spaß, weil ich trainiere auch zum Beispiel mit dem Henry ab und an im Schwimmen. Und ich habe ja schon mit Frodo und wirklich guten Schwimmern auch trainiert. Und ich meine, da muss man einfach sagen, der Kollege, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und der ist noch so jung. Also das ist unglaublich. Der hat eigentlich, so wie ich das einschätze, in seiner Distanz, nimmt der Sprintdistanz, eigentlich keine großen Schwächen. Das ist ein abartiger Schwimmer, ein krasser Läufer und fährt überall mit. Deswegen die Finals und Kienbaum, super Rennergebnisse. Aber wollen wir mal zu Kienbaum gehen? Ja.
Ich dachte, bevor wir jetzt, weil ich glaube, jemand, der jetzt nicht die Rennen geguckt hat, wir haben jetzt so über Darmstadt und so.
Wer den Podcast verfolgt, guckt diese Rennen nicht.
Ja, aber also wir haben jetzt vor allem auch erstmal über die über das Mixed Relay Rennen gesprochen, ist ja schon auch bemerkenswert. Ich glaube, kaum eine andere Nation trägt das überhaupt so als nationale Meisterschaft aus. Der Vollständigkeit halber, Darmstadt hat die Bronzemedaille geholt, deswegen rasten wir auch gerade so aus. Und um Platz 1 war ein sehr spannender Kampf zwischen den Iwatin Buschhütten und Triathlon Potsdam. Gerade eigentlich der Zweikampf zwischen Lisa Tertsch und Nina Eim war da schon auch ein bisschen foreshadowing auf die Einzelmeisterschaft. Und dann war natürlich Justus Nieschlag für Buschhütten, Eim Justus Töpfer für Potsdam Töpfer.
Ja.
krass überlegen. Und insofern Buschhütten Meister zum ersten Mal in diesem Format, Triathlon Potsdam auf 2 und halt Darmstadt, also muss man wirklich sagen, an der Konstellation eigentlich fast das Maximum rausgeholt.
Ja, und auch mega stark. So, also die waren ja auch lang so dabei. Also die haben sich echt super gut da auch verkauft, muss man sagen.
Genau.
In allen Disziplinen und ja.
Genau. Und wenn wir, sag mal, beim Mixed Relay sind, dann können wir, passt es ja schon thematisch ganz gut, wenn wir jetzt quasi auf Kienbaum schauen, wo ja, was ja eigentlich auch ein Novum ist gegenüber, wir haben jetzt so ein bisschen auch über uns die Amis und die Briten unterhalten und eigentlich ist überall immer ganz viel, naja, du hast ein paar Automatic Qualifier, die teilweise extrem hart sind und die kein Athlet schafft und dann wird halt extrem viel so, naja, dann wird halt also am grünen Tisch, sag ich mal, entschlossen und die Athleten starten und gucken halt, da mal ein gutes Rennen zeigen und dort mal hier, um halt vielleicht den auszustechen. Hatten wir ja zum Glück ja nicht in der DTU. Das war wirklich ein richtig gutes Quali-System. Dass jetzt in Kienbaum schlussendlich entschieden wurde, ne, wissen wir im Prinzip alles. Einzelzeitfahrformat, wenn man so sagen möchte, über die Supersprint-Distanz, wie es im Team Relay ist. Und, ja, sagen wir es raus, Justus Nieschlag.
Ja, schießt
richtig gut. Hieß da natürlich, er war unser Favorite. Zu Recht. Und er hat es gut umgesetzt, aber knapp. Wirklich sehr, sehr knapp. Vor ursprünglich, muss man sagen, eigentlich für mich mit der Athlet, der sich mit am meisten entwickelt hat, auch während der Pandemie, Tim Hellwig. Der musste zwar noch, ich glaube, die Schwimmbrille hat er daneben gehauen im Wechsel, deswegen 10 Sekunden Zeitstrafe. Deswegen Jonas Breilinger auf Platz 2. Was entscheidend sein könnte, was eine Reserve für Olympia angehen könnte. Also insofern,
aber der hat auch schon sehr gezeigt, dass gerade in dem Team-Relay und in diesem Superspin-Format, dass da seine Stärken auch sehr liegen. Hm. Ja. Ist natürlich für Tim ein bisschen schade, in Anführungszeichen. Aber gut, im Endeffekt gewonnen hätte jeder gern. Ne? Also
das stimmt.
Und da hat sich doch der erfahrenste Athlet dann durchgesetzt, was ja dann auch irgendwo ganz schön ist. Und die anderen sind ja doch auch noch ein bisschen jünger und ein bisschen unerfahrener, sagen wir es mal so. Und ich hoffe wirklich, dass die dann in Paris auch ihre Chance bekommen.
Ja.
Ja. Interessant, weil ich hatte mit Justus ein bisschen kommuniziert im Vorfeld, weil der so sein Rad irgendwie entsprechend bewaffnen wollte für diese ganzen Geschichten.
Ah, ja.
Und dachte, hier hast du noch irgendwie ein Insider. Ich hoffe, Justus, du verzeihst mir das, aber der wollte unbedingt dann sein neues fesches Cervelo S5, was auch immer, nochmal mit einer einfach Garnitur ausstatten. Und da sagt, wieso einfach Garnitur? Ja, die Kurse und so sind jetzt so flach. Zählt jetzt jedes Watt und so, und weil das kennt man eigentlich nur aus dem Langdistanzbereich und für ein oder zwei Rennansätze hast du noch was daheim rumliegen, so ja, schon, aber leider falsche Kurbellänge und Aber er hat es dann irgendwie dann doch irgendwo organisiert oder gekauft, wie auch immer, und entsprechend das Rad war präpariert. Und da hast du schon mitbekommen, dass so auch so das technische Vorbereitung da auf vollem Gange läuft.
Ja,
ne? Da
voll.
Ist nicht einfach nur so, ja, man macht da so mit, ist fit, hat gut trainiert, sondern da stimmt schon alles. Das kriegt nur der Zuschauer dann nicht so mit. Die Details sind auch alle ziemlich ausgereizt.
Ja, der Justus ist ein Fuchs auch. Also der überlässt nichts dem Zufall. Und das ist auch so ein Athlet, der ist im Kopf und auch überhaupt im Leben sehr geordnet. Und der hat auch sein Material immer im Griff. Ja, also der pflegt das wirklich außerordentlich gut. Also da ist dann, wenn eine Kette auch nur ansatzweise halt runter ist, dann ist die da schon längst gewechselt, weißt du? Da wird nicht gewartet, bis die Kettenlehre zeigt, oh, jetzt könnte man mal, sondern das ist schon davor passiert und so. Und ich finde, ja, auf sowas kommt es auch, so hat uns auch Frodo immer gelehrt, ne? Auf sowas kommt es halt letztendlich dann auch an. Diese kleinen Details, ne? Also
ich habe auch das Gefühl, da hat Justus am meisten Details reingesteckt. Also ich glaube, in seiner Vorbereitung, da steckt er auch am meisten technische Perfektion, was das angeht. Und ja, insofern
verdient gewonnen, ja. Und dann kommen wir zu den Frauen. Da hatten wir dann doch, wie soll man sagen, eine Art Überraschung.
Ich würde schon sagen, eine ziemlich große Überraschung. Ich denke mal auch für die Siegerin Annabel Knoll. War das ganz klar eine Überraschung. Das hat man auch im Interview danach ganz klar gemerkt, dass sie eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass sie das Ding gewinnt. Und logischerweise auch noch keine Antworten irgendwie hatte da jetzt. Naja, wie jetzt? Naja, eigentlich wollte ich noch da und da starten, aber jetzt müssen wir mal alles umschmeißen.
Aber es war die richtige Taktik scheinbar, denn sie ist letztendlich etwas auch vom Druck befreit da rangegangen und hat einfach gemacht, was sie am besten kann. Schwimmrad fahren, laufen und so schnell wie möglich. Und eben nicht viel denken noch, ne? Und
Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ja dieses ganze Format nicht so verstanden. Und Greg hat es mir ja runtergebetet und so, aber ich habe dann nochmal intern nochmal bei meinen Bundesliga-Startern nachgehakt, die das ja wirklich dann immer auch mitzelebrieren, muss man ja auch sagen. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass wir das immer mitverfolgen, sondern auch der Nachwuchs und so die Leute, die da auf den Strecken unterwegs sind in der Bundesliga, die fiebern da ja mit. Und die haben mir das mal so ein bisschen erklärt, weil so ein bisschen der Unmut laut kam, so, ja, ist es das richtige Format, und jetzt haben dann Leute gewonnen, die man so nicht auf der Rechnung hatte, was bringt das für Olympia, und also ist so die allgemeine Meinung, es war, muss ich auch sagen, auch meine Meinung, ich so, das passt doch alles nicht, aber klar, wenn Olympia quasi auf Staffel ausgelegt ist, ist das ein Staffelformat in der Streckenlänge halt auch sinnvoll, und wenn dann die Athleten dahingehend sich durchsetzen durch dieses Format, dann soll es so sein, ja, ist auch klar.
Ist immer die Frage, auf was du als Nation halt so grundsätzlich setzt. Wenn man halt jetzt mal vergleicht mit Spanien zum Beispiel. Für die ist die Staffel halt, hat einfach keine große Prio, weil die haben eigentlich ihren Mario und ihren Javi und sagen, okay, wir gucken, dass wir über die zum Beispiel jetzt eine Medaille gewinnen. Und nach dem Debakel jetzt das letzte Mal und so weiter, hat man ja jetzt auch die Chance genutzt und gesagt, komm, wir bauen hier komplett neu auf, wir setzen auf ein junges Team und wir haben jetzt als erstes die Staffel und können als Team, haben wir wieder Chancen.
Wobei man ja auch sagen muss, es hätte ja auch genügend Möglichkeiten gegeben, sich als Einzelathlet zu qualifizieren. Stimmt. Denn die Quali in Tokio war das eine. Aber Nummer zwei war ja, wenn du 2019 nach den Grand Final, also nach dem Ende, unter den ersten 20 im Olympic Ranking gewesen wärst, dann hättest du auch die Quali gehabt als Einzelathlet. Also das wäre so, neben denen, ich performe beim Olympic Testing Event in Tokio, war das so die Schiene, naja, wenn du halt wirklich ein richtig konstanter Athlet bist und halt regelmäßig Weltklasse gute Leistungen bringst, du bist halt vielleicht nicht unbedingt der Podiumskandidat, aber du gehörst dahin, dann wäre das deine Form gewesen, mit der du dich hättest qualifizieren können.
Ja.
Hat keiner gehabt. Ich glaube, Laura Linnemann war die Einzige, vielleicht noch Jonas Schomburg, aber die hat die Quali ja in Tokio geholt. Ja. Da das aber niemand erfüllt hat, war dann im Prinzip klar, okay, der Weg geht über Kienbaum. Wäre das nicht gewesen, denn wäre zum Beispiel bei den Männern jetzt zum Beispiel beide Plätze vergeben gewesen, von mir aus einer über Tokio, einer übers Ranking, dann hätte es auch keine Möglichkeit über Kienbaum gegeben.
Nee, hätte es Kienbaum einfach nicht gegeben.
Aber so waren die Plätze noch zu vergeben und dann halt auch mit dem Commitment, logisch, klar, wenn ich keinen Athleten habe, der sich halt über richtig gute Einzelleistungen qualifiziert, dann zu sagen, okay, dann setzen wir auch den Fokus dann halt auf das Team. Auf die Staffel und machen das. Und man muss auch sagen, rein teamtaktisch ist eine Staffel so kompliziert. Also wir haben ja nun wirklich, ich denke mal, die deutsche Frauenspitze, die wir haben, klar, eine Laura Linnemann schwebt so ein bisschen über alles. Vielleicht ist Lisa Tertsch gerade so ein bisschen eine Kronzeugin. Mhm. Aber ansonsten sind die Mädels, die dort auch gerade starten, richtig, richtig dicht beisammen von der Leistungsdichte. Und jede hat auch so ihre persönlichen Stärken und Schwächen. Mhm. Und man muss auch sagen, es gibt ja in so einem Staffelformat, je nachdem, an welcher Position du startest und wie sich das Rennen entwickelt, es kann ja sein, dass du in einer größeren Gruppe bist von 5, 6 Athleten und es wird eher deine Laufstärke gefragt. Es kann aber auch sein, du bist halt wirklich gerade alleine unterwegs und musst halt dann doch mehr für dich selbst durch. Also es kann ja wirklich alles passieren. Und eine Lisa Tertsch würde mir einfallen, zum Beispiel in einer Situation vielleicht am Anfang, wo nochmal beim Laufen mehr geht, eine Annabelle Knoll, dann wahrscheinlich eher so im Einzelformat. Also das kommt ja auch noch dazu. Also das ist wirklich so eine schwere Sache und irgendwo musst du dann halt einfach sagen, okay, das ist die Quali und Annabelle hat sich wirklich auch wirklich extrem souverän, muss man da sagen, geholt.
Absolut.
Auch läuferisch. Sie ist ja eigentlich doch eher eine starke Schwimmerin und Radfahrerin. Da fällt der Apfel nicht weit von Stamm, denn ihr Vater Roland Knoll, der auch ihr Trainer ist und der Stützpunkttrainer in Nürnberg bei den Bayern, war auch immer starker Schwimmer-Radfahrer. Hm. Das hat sie auf jeden Fall übernommen und für sich perfektioniert. Ja, aber klar, für sie ist es halt natürlich krass. Ich meine, sie ist noch nie in der WTS gestartet, noch nie eigentlich so das Höchste, was man so sonst starten kann, im Allgemeinen, im normalen Rahmen. Und jetzt kommt direkt Olympia.
Ja, das ist ultra krass. Und dann gerade im Relay auch, also da hast du ja dann auch, da ist ja eine, also gerade bei Olympia, da fiebert ja schon eine ganze Nation und auch sportfremde Leute quasi oder sportartfremde Leute dann so mit, den Druck auf ihren Schultern, den möchte ich irgendwie dann auch nicht so haben, ne? Das ist ja
da gibt gar keinen Druck, weil sie sagt, nichts zu verlieren.
Ja gut, wenn es um dich als Einzelstarter geht, ist es aber nochmal was anderes, als wenn du in der Staffel bist. Da willst du ja schon. Also ich würde sagen, da ist schon noch dann irgendwie Druck. Also so würde es mir zumindest gehen. Wenn du dich für Olympia qualifiziert hast und du startest im Einzel, dann, was du auch machst, das hat ja dann nur was mit dir so zu tun. Du hast dich qualifiziert und was dann da jetzt bei rauskommt, okay, ne? Kann alles passieren. Mhm. Aber jetzt in der Staffel, da hängen ja dann auch nochmal 3 andere dran und dann verfolgen das ja dann doch auch nochmal ein paar mehr Leute. Also, es ist schon nicht ohne. Aber wenn sie genauso da rangeht wie jetzt an dieses Quali-Event, dann kann sie ja nur gewinnen.
Ja, also im Endeffekt, das Geheimnis der Staffel ist, denke auch mal so ein bisschen, du darfst nicht über dich hinauswachsen wollen, sondern du musst einfach das abrufen, was du einfach kannst.
Einfach machen.
Nicht mehr, nicht weniger. Und für das Einzelrennen, denn es kam ja, um ein bisschen Foreshadowing auf die Finals zu geben, auch danach so ein bisschen, oder die Finals, so ein bisschen, da ist der 17. geworden, glaube ich. So ein bisschen so, wie kann denn das sein? Oh, war das dann die richtige Wahl? Aber
da muss man
das kann sich so schnell drehen. Machen. Und man muss einfach sagen, ihre Quali war einfach wirklich knallhart auf die Staffel ausgerichtet. Also letztendlich, aus meiner Sicht, hat sie schon für das Einzelrennen ein bisschen einen Freifahrtschein. Ich habe leider ein bisschen verpennt rausfinden, was ist denn zuerst, ob Einzel oder Relay, weiß ich gar nicht.
Das kann egal. Ich dir sofort sagen. Und zwar, ich dachte, ich kann es dir sagen. Also am 26. Juli sind die Männer dran.
Ja,
Einzel oder was? Einzel. Ja. Dienstag, der 27. Juli sind die Frauen. Und dann haben wir am Samstag, den 31.
Okay, also so 4 Tage danach. Ja. 4, 5 Tage danach.
Ja, sie kann sich schon
erholen. Guck mal, und jetzt mal überlegen. Jetzt in dem Fall von der Annabelle Knoll, wo man ja wirklich sagen muss, okay, ganz ehrlich, was will sie jetzt im Einzel erreichen, ne? Also klar, sie kann dann ein solides Rennen machen und so, aber da kann man ja schon fast überlegen, okay, wie ernsthaft gehst du das Einzelrennen an? Bin ich überhaupt generell mal gespannt, wie viele Nationen wie sich überhaupt dieses olympische Rennen im Einzel auswirken wird. Ne? Also wie viele Athleten, die merken, das wird heute nicht mehr groß was. Also hast du denn vielleicht eine Top 10, die noch richtig ernsthaft das Rennen bestreitet und dann der Rest sagt sich dann so, Kräfte sparen.
Aber ich glaube, bei Olympia ist nie Kräfte sparen. Das ist mein Gefühl.
Weiß ich nicht. Also jetzt im Fall von der Annabelle Knoll, du bist eigentlich, ich sag jetzt mal, gescoutet für das Rennen, was dann eigentlich 5 Tage später erfolgt und davor ist Olympische. Oder man sagt sich, die 5 Tage, das ist schon auch verkraftbar. Also selbst wenn du bei beiden voll gibst, dann steht es, kannst du trotzdem 100% performen im Team Relay. Aber also hundertprozentig, wer da solche Gedanken kommen, ne?
Ja, jedenfalls ist das Dream Relay nicht am nächsten Tag. Also es sind auf alle Fälle 3 komplette Tage frei. Und also, ja, das ist schon eine Zeit.
Gab es so ein bisschen Diskussion über die Streckenabsperrung nochmal in Kienbaum, ne? Also was
ist Oh, Schmatzler da.
Ja, voll auf die, also da habe ich mich ja ehrlich ein bisschen aufgeregt, ne? Nee, oder sag erst mal, was du sagen wolltest.
Ich habe das ja nur von meinem Teamleiter aus Darmstadt mitbekommen, dass so mit Absperrgitter und so, ich weiß nicht was genau, aber es war irgendwie scheinbar so aufgebaut, dass es halt für die Athleten halt gefährlich war, weil es doch viele Spitzkernen gab, nasse Straßen und so.
Ja, okay.
Und, warum nicht Pylonen aufstellen, statt Gitter irgendwie im Weg haben? Keine Ahnung, das war so der Tenor und dann gab es so eine kleine Diskussion irgendwie
auf sozialen Medien. Ja, ich habe das auch nur so ein bisschen auf sozialen Medien verfolgt und habe mir nur so gedacht, Alter, also über was wollt ihr euch eigentlich alles dauernd nur beschweren? Also da ging es so ein bisschen um die Streckenplanung, jetzt nicht unbedingt um die Sicherheit, aber was für eine Strecke und was Schmatzel da gemacht hätte und oh, da denke ich so,
ey, jetzt. Obwohl es eigentlich nur um die Sicherheit ging.
Das, echt?
Ja, nee. Also das war das entscheidende Kriterium, dass die Angst war. Also er hat ja im Prinzip, er wollte halt so eine kleine S-Schlingerkurve auf einer geraden Strecke einbauen und hat halt diese beiden Gitter quasi so versetzt.
Hatte ich nicht so gelesen.
Reingesetzt. Und dann gibt es 2 Ansichten. Also aus Athletensicht, glaube ich, ticke ich da so wie Schmatzel. Der hat sich da auch, glaube ich, nicht viel mehr gedacht, als ich mir jetzt auch gedacht hätte. Hätte ich mir gedacht, okay, du fährst geradeaus drauf zu und wenn du halt jetzt nicht irgendwie komplett wegträumst, dann fährst du nicht ins Gitter rein und so. Und du musst ja runterbremsen auf einer relativ geraden Strecke und dann in dieser S-Schikane durch, einfach nur, um nochmal den Rhythmus rauszunehmen, um nochmal anzutreten. Ich fand das eigentlich machbar. Dazu muss ich aber sagen, ich habe jetzt irgendwie keinerlei Ausbildung irgendwie als Wettkampfrichter oder Reglements, wenn du quasi einen Wettkampf ausrichtest, was du da alles beachten solltest. Und ich kann da schon verstehen, wenn man sagt, naja, das ist sicherheitstechnisch jetzt nicht das Geilste. Man hätte da schon die eine oder andere, so eine Abfederung hinpacken können. Kann ich irgendwo auch verstehen.
Ich meinte da aber
egal,
was anderes.
Das Thema ist durch. Ja. Qualifikanten haben sich durch. Es gab ja keine Stürze oder ähnliches.
Also nee, also das war auch. Also, wer das nicht meistert, der hat dann eigentlich auch in Tokio nichts zu suchen. Aber wie gesagt, ich kann schon verstehen, ich konnte in dem Moment dann beim zweiten Denken schon verstehen, warum es da schon Irritationen gab oder man sich sagt, naja, einfach so Metall quasi in den Weg stellen, ist das denn sicher? Kann ich schon so aus der Perspektive schon verstehen. Ja, naja. Muss man sich vielleicht generell mal überlegen, wenn man ja vielleicht in Zukunft sowas öfter macht oder wenn das in Zukunft öfter so ein Modell ist, was da vielleicht, gut, jetzt war auch Pandemie, aber was da so möglich ist, weil, ich sag mal, die Qualifikationen zu verfolgen über Instagram Live so ein bisschen war jetzt auch, also klar, ne, besser als nichts.
Ja, aber so geil auch nicht.
Aber letztendlich, außer so ein paar verrückte Nerds,
der Ticker, also das hat auch gar nicht so richtig funktioniert. Also ich, ja.
Bei mir schon, du musstest auf die Originalseite gehen, dann ging es besser.
Okay, da war ich aber nicht, ja.
Irgendwie die Einbindung auf der DTU-Seite hat vielleicht nicht ganz gut geklappt, da haben einige. Aber egal, so, genau. Team steht fest. Annabel Knoll, Justus Nischlag, Jonas Schomburg, Laura Lindemann. Zum Abschluss muss ich sagen, richtig, richtig geiles Dark Horse-Team. Also das ist ein Team, klar, das ist kein Top-Favorit auf die Medaillen, das sind andere Nationen. Aber ganz ehrlich, wenn einer da oben struggelt, dann ist das ein Team, das kann da direkt angreifen.
Ja, und weißt du was? Jetzt bräuchte ich noch coole Outfits, die dem das so ein bisschen unterstreichen, weil mit diesen Castelli-Eintälern...
Ah ja, bei dir
Sturm.
Ja, oder was?
Ganz kurz, ich komm gleich, Moment. Eine Sekunde, Moment.
Die rennen.
Ist ja live, deswegen nicht rausschneiden, ich komme gleich.
Die rennen dem Horst die Bude ein hier.
Okay, sorry.
Lass doch die Tür offen, Horst. Man weiß
nicht. Ja, wenigen WLAN-Stand. Also nochmal. Um meinen Gedanken zu Ende zu führen, aber die Einteiler nach wie vor, Alter, die sind so schrecklich.
Echt? Findest du? Ich finde die gar nicht so schlecht. Ich fand unsere
hässlich. Mit dem weißen Mittelteil und dem Deutschland-Flag an der Seite. Ja, also ich finde dieses weiße Mittelteil.
Das Weiße finde ich auch nicht schön, ja.
Ganz üble Nummer. Also.
Okay, krass.
Aber gut, über Geschmack.
Ja. Ich fand die auf jeden Fall besser als die letzten beiden Versionen.
Echt? Dieses Weiß findest du besser?
Olympia? Ja. Also ich fand jetzt den, mit dem ich immer gestartet bin, hässlich.
War den ja schwarz, klar.
Also. Und davor war ja noch hässiger, so diese Säcke. Zwischendurch war ganz geil, also zwischendurch mit diesem mit dem Goldstandard, den
ja, aber gut, das aber, liegt alles im Auge des Betrachters, ja.
Ja. Ja, okay, ist ja auch nur so eine kleine Frotzelei von meiner Seite und Geschmäcker sind verschieden, daher alles
who gut. Knows?
Genau, es geht um die Leistung. Und die Leistung, gehen wir jetzt weiter nach Leeds oder wo sind wir jetzt?
Jetzt machen wir die Finals noch zu Ende mit den Einzelrennen.
Ach, da war, genau.
Ja. Samstags fangen wir da wieder an, samstags die Frauen.
Frauen, ja.
Und da haben wir wieder Hessen wieder vorne, ne? Unsere Lisa Tertsch hat sich dann doch
genau.
Den Titel geholt.
Revanche für die verpasste Quali, muss man sagen.
Verdient im Lauf dann.
Ja.
Gerade auf der zweiten Laufrunde hat sie sich dann doch deutlich von der Nina Alm distanzieren können. Und hat mit einer 15:25 auch eine ordentliche Laufzeit da
ordentlich, gezeigt.
Ja. War top, ja. Hm, war genau. So in ihrer Manier wieder so, ne? Das ja. Hat sich so, hat so ausgesehen, ja, das ist Lisa, wie wir sie kennen. Und sie ist auch schon wirklich stark geschwommen. Also sie ist ja auch vorne aus dem Wasser gekommen, wo man ja auch immer, ah, Lisa und Schwimmen und so. Also da hat sich das Frühtraining bei euch, es hat sich gelohnt. Also da hat man keine Schwimmschwäche, jetzt zumindest in den deutschen Feldern ohne internationale Konkurrenz.
Das würde ich auch einhaken, genau. Ja. Das ist natürlich im Weltcup immer noch mal was anderes.
Ja, aber wir reden jetzt aber von der deutschen Meisterschaft und da hatte sie die Nase vorn, ja. Und gut, dann um das abzurunden, auf alle Fälle, Nina Eim wird starke Zweite und Marlene Gomez-Islinger.
Dritte.
Wird Dritte, genau. Also die bestätigt auch nochmal ihr gutes Ergebnis aus Asakena.
Genau.
Dann hatten wir noch kurz, hatten wir vorhin auch schon besprochen, Finja Schiel als starke Sechste, also auch als Nachwuchs.
Sensationell, ja.
Jetzt nochmal zu nennen, also zeigt ja dann auch wieder der Staffelerfolg war jetzt auch, hat man schon gesehen, die haben es schon drauf, ne?
Bestätigt,
ja. Richtig.
Bestätigt,
absolut.
Genau. So, und dann Männer kamen auch die Männer.
Durch. Ja. Tim Hellwig, auch die Revanche geglückt, deutscher Meister vor Justus Nieschlag. Und Henry Graf, wie du gesagt hast, Horst, es deutet sich an, da geht was.
Absolut. Da geht was in Zukunft. Also, ich fand aber die Übertragung auch ganz gut. Echt nicht ganz gut, sondern richtig gut gelungen. Und den Tim beim Laufen zu sehen, ich kenne ihn jetzt selber nicht, wie er so läuft. Der ist ja auch ein bisschen kleiner gewachsen, aber das sah ultra schnell aus. Das
geil,
war
ne?
Echt, ja. Echt cool. Das war wirklich, wirklich ein schöner Lauf von ihm. Und man hat gemerkt, der wollte unbedingt das Ding auch gewinnen. Und das hat er dann auch. In Bravour, muss man einfach sagen.
Und allein schon, also durchs Schwimmen schon. Also er ist ja als Erster auch, also mit ein paar Sekunden Abstand als Erster aus dem Wasser gekommen und hat da auch schon mal gezeigt, hier Leute, mit mir ist zu rechnen und hat es ja dann auch einmal mit Justus auf dem Rad probiert. Ich habe echt gezuckt, auch in der Wechselzone in der Einfahrt. Da haben ja alle Räder auch immer so, da gab es ja diese eine kleine Welle da im Stadion irgendwie, da sind alle Räder ein bisschen gesprungen, auch da im Team Relay beim Henry. Und beim Justus, da kriegt man sofort von letztem Jahr so richtig Schiss irgendwie, dass irgendwie sein Zeh ins Laufrad kommt. Ich habe nur so gedacht, boah, also im Endeffekt so, geil, Tim Hellwig hat verdient gewonnen, Justus ist Zweiter geworden und ist ohne Sturz und ohne Sachen da durchgekommen und es war jetzt so das letzte Rennen und jetzt kann er trainieren, da wird jetzt hoffentlich nicht noch irgendwas im Training passieren. Und ist dann fit bei Olympia. Oh, da kriegt man irgendwie.
Ja gut, bis Olympia ist natürlich noch ein bisschen hin. Da kann auch viel passieren.
Nein,
viel
da passiert jetzt nichts mehr außer Formaufbau. Da wird Dan schon für sorgen, ja. Und dann ging es ja an dem Sonntag direkt weiter. Also ey, das war so eine quasi ein bisschen eine längere Mitteldistanz, die wir dann da hatten. Morgens das Männerrennen und dann die beiden Olympia.
Sonntag war 5 Stunden nonstop.
Nonstop Triathlon hier im Casabrückholz.
Hat mir so ein bisschen das Trainingswochenende versaut, muss ich sagen. Aber ich kam nicht weg von der Übertragung und fand es auch sensationell. Und vor allen Dingen mit dem Vorlauf, Tag vorher mit den Finals, da warst du halt so richtig drin, so im Modus. Und da hast du auch nochmal den Unterschied gesehen zwischen deutscher Elite, also ohne das jetzt irgendwie runterzuspielen.
Ja, da muss man so sagen, ja.
Und dann nochmal ein absolutes Top-Niveau, Frauen wie Männer und das Schwimmen, das ist schon mal, das war schon unglaublich. Aber eins am anderen.
Also fangen wir auch chronologisch mit den Frauen an, mit dem Frauenrennen-Lied. Ja. Ja.
Genau, ja.
Was soll man dazu sagen?
Lass mal die Katze aus dem Sack, ne? Letztendlich, was ja richtig geil war, Lucy Charles Barkley, erster Start in der WTS, gleich in der WTS, war ja so ein bisschen auch Diskussion vorher, wie kommt sie überhaupt auf die Startliste und so. Anscheinend sind ja 49 Athleten nur gestartet, also die Liste war ja gar nicht voll, ne? Ja. Insofern hat sich ja da noch drauf geschafft. Musste wohl im Vorfeld ein bisschen drum bangen. Also
war nicht
das
so
wurde
ganz
halt klar. Immer sehr betont, von wegen auch von ihr, oh, sie hatte nur 11 Tage Vorbereitungszeit. Würde ich sagen, ja, kann man gelten lassen, aber sie hat ja auch vorher schon sich auf Super League vorbereitet. Das war wahrscheinlich auch für den britischen Verband so ein bisschen so ein Zeiger, oh, na doch, da verkauft sie schon ganz gut. Sie hat sich auf die 1500 Meter Olympic Trials der Briten vorbereitet. Es war eigentlich schon ein paar Wochen vorher geplant,
sie ja schon
dass sie
in
Lissabon startet.
Sie sollte ja schon in Lissabon starten.
War es Lissabon sogar?
Und hat es auch auf die Startliste dann doch noch geschafft, aber das hat sie so kurzfristig erfahren, dass das dann nicht mehr gepasst hat. Und dann war es dann irgendwo, okay, es wird dann kein Weltcup sein, sondern direkt halt ein WTCS-Start.
Mhm. Champions League.
Ja, ja. Wo sie ja auch einfach hingehört, ne?
Ja, muss man ganz klar sagen.
Absolut. Ja.
Es passt schon.
Absolut.
Eine Lucy Charles muss jetzt eigentlich keine großen Punkte sonst wo sammeln. Die kann einfach gerade in der Champions League starten. Und die hat das ganze Rennen unglaublich verändert. Also von der kompletten Dynamik her war das, ich finde irgendwie nach 200 Metern war das Rennen schon einfach nur geil. Es hat... Also gerade auch, ich fand das Frauenrennen sogar noch mal spannender und geiler, obwohl, ach ja, mit Alexi am Ende war es auch geil. Naja, aber das Frauenrennen war wirklich hammer geil, weil man hat halt auch noch im Hintergrund dann immer so auch gehabt, okay, Katie Zafiris, Taylor Spivey, Kirsten Casper, okay, so, was passiert da noch? Und dann kommt halt Lucy Charles Barkley und verändert diese komplette Renndynamik, wo ich am Anfang noch so zu Gregor sagte, oh, das ist aber jetzt eigentlich nicht so geil für Taylor Spivey.
Okay, dann erstmal, also wie Lucy Charles, sie ist, wie gesagt, sie möchte First Out of the Water sein, sie möchte ja, gut, die schnellste Schwimmerin im Triathlon sein, ganz klar. Riesige Abstände beim Schwimmen, also, ne? Mhm. Jessica Lehmann war ja sonst eigentlich immer so die Athletin, die sonst First Woman out of the Water war. Und das ist ja schon mal, was meinst du, die veränderte Renndynamik? Das hat erstmal Lucy Charles ihr erstmal abgenommen.
Ja, oder gut, sie ist aber, Lucy Charles ist halt vorgeschwommen. Es war das erste Mal, dass Jessica Lehmanns an Füßen dran war, ne? Und nicht selbst gucken musste, wo sie lang schwimmt. Und dann eine super starke Maya Kingma und Sophie Caldwell. Also diese vier waren ja schon so direkt.
Denn Lopez war noch drin und Taylor Spivey hing noch hinten dran, ja.
Ja, gerade so hinten dran, ja.
Ja.
Ja. Und das hätte ich ja schon von vornherein nicht erwartet, weil eigentlich ist auch so Katie in ihren normalen, wenn sie normal
in
drauf
ihrer
ist,
normalen Verfassung, aber
wäre sie eine stärkere Schwimmerin
da
gewesen.
Da war das große Fragezeichen hinterher.
Als Taylor Spivey und das war ja für sie quasi jetzt echt super geil. Also sie ist zwar nicht ganz mit aus dem Wasser dann doch gekommen oder es war ein kleiner Gap dann dazwischen und sonst hätte sie es ja auch fast noch in die erste Gruppe auf dem Rad geschafft.
Nee, war es eigentlich gar nicht. Also die vorne sechs, die waren Fuß an Fuß, also klar war es gestretched, aber das war eigentlich jetzt kein Clear Water dazwischen. Und dann war das Spannende ja eigentlich, dass so habe ich es empfunden, dass eine Jess Learmonth, gerade weil sie halt sich auch ein bisschen ausruhen konnte im Wasserschatten, dann im Wechsel so eine Pace gemacht hat. Ja, was halt, ich sag mal ausruhen als an Anführungszeichen, okay? Aber ich würde sagen, es ist ein Unterschied, wenn du quasi vorne als Erste die Pace machen musst oder wenn du quasi direkt an den Füßen die ganze Zeit auch schwimmen kannst, so.
Ja. Absolut. Man hat es deutlich gesehen. Ich meine, Lucy ist dann mit dem Zweierzug geschwommen, hohe Frequenz, Jess Learmonth, Dreierzug in Anführungszeichen, auch schnell, auch flott natürlich, aber irgendwo in einem Cruise-Modus, also ich will nicht sagen, die ist langsam geschwommen, aber die spart natürlich auf alle Fälle Kräfte dadurch. Und vielleicht war es auch so abgesprochen, weiß ich jetzt nicht, aber macht natürlich Sinn, dann, wenn sie ihr Tempo eh nicht höher halten kann, wenn eine gleichwertige Schwimmerin vorne die Pace macht, sich dann auszuruhen und dann in der Wechselzone dann einfach mal Gas zu geben.
Ja,
und aber am Ende, wenn du auf die Schwimmzeit guckst, hatte Taylor Spivey Trotzdem, es waren 7 Sekunden auf Jessica Learmonth. Und wenn Jessica Learmonth so stark wie sie ist, sie springt aufs Rad und sie ballert halt los, ja, dann sind die weg. Und aber Lucy Charles, die man ja so in der Wechselzone gedacht hat, naja, sie erstmal einen Wechsel, und gerade in Leeds ist die Wechselzone ja extrem schwierig, weil es geht ja gleich diesen steilen Berg hoch und du, wenn du dann aufs Rad springst, also jeder, der das schon mal gemacht hat und wo das Rad dann nicht einfach so schon mal von sich rollt, sondern wo du ja gegen Widerstand noch hoch musst, ist ja noch mal schwieriger. Aber das hat halt, ey, Lucy Charles halt einfach mal auch ganz gut geschafft, ne? Und aber dann war sie mit Taylor Spivey zusammen.
Ja.
Und Lopez.
Ja, das war... Ja, das hängt auch so ein bisschen, also neben dem schnellen Wechsel, der ist ja auch dem, oder den etwas langsameren Wechsel auch dem geschuldet, dass natürlich ihre Startposition ihres Fahrers, ihre Wechselposition auch nicht so optimal liegt. Und wenn dann vorne drauf gedrückt wird, und das waren genau die Sekunden, also es war interessant zu sehen, wie die vorne Gas gegeben haben, dass, damit sie sofort wegkommen. Also das war richtig taktisch clever gemacht.
Ja.
Ja, im Endeffekt, es war viel. Also 20 Sekunden Unterschied zwischen Jess Learmonth und Lucy Charles Barkley war letztendlich das, was die Gruppen denn entschieden hat. Also, dass es nicht eine Sechsergruppe geworden ist, so wie sie aus dem Wasser kam. Mhm. Ich sag mal, wenn die Top 6 jetzt mit 7 Sekunden Abstand auseinander, die waren ja ein bisschen gestretched, okay, ne? Aber dann hat sich ja quasi in zwei Dreiergruppen gesplittet. Halt hauptsächlich, weil Jessica Learmonth dann direkt schon im Wechsel schon vorbeigeballert ist und dann auf dem Rad aber auch wirklich...
Allein wie sie daran gelaufen ist.
Also richtig aggressiv dann auch gleich losgetreten ist, das war schon echt Hammer.
Aber das macht sie schon auch sonst auch.
Ja, das macht sie schon immer. Ja. Wie gesagt, und das zeigt halt auch, wie so eine Athletin wie Lucy Charles Barkley auf einmal neuen Wind reinbringt. Mhm. Denn auf einmal ist nochmal eine Athletin, die... nochmal losschwimmt und dieses Feld noch weiter auseinanderreißt, als vielleicht sonst irgendwie gewesen wäre. Und dann kommen halt eben Athletinnen wie zum Beispiel auch Maya King mal genauso. Ich meine, in Yokohama hat sie halt zusammen mit Taylor Nipp sich den Vorsprung erarbeitet. Und jetzt ganz klar, ey, jetzt war es natürlich auch dadurch, dass Lucy schon beim Schwimmen das schon so gerichtet hat, war das da ihre Chance. Ja.
Ja.
Genau. Dann hat man im Prinzip ja die Situation vorne die Dreiergruppe. Maya King, Jessica Learmonth, Sophie Caldwell, richtig starke Radgruppe, muss man auch sagen. War relativ schnell klar, ey, wenn die sich einig sind, dann
ziehen die das durch.
Dann ziehen die das durch und dann machen die es unter sich aus. So ist es dann letztendlich auch gekommen. Zweite Gruppe war natürlich dann spannend zu sehen. Gerade mit Taylor Spivey, Lucy und auch
Lopez. Und man hat so während der, ich meine, es waren ja knapp 40 Kilometer, nee, ein bisschen weniger waren es, ne?
36.
Aber man hat ja während des Rennens sogar schon gemerkt, wie sich Lucy schon verbessert hat.
Ja, das war nicht enorm. Also,
Der Fortschritt, die Lernkurve ging während des Rennens schon steil berghoch.
Also für sie war es, glaube ich, richtig gut, dass es erst ein Dreier und dann später ist ja die Florida aufgefahren, dass sie zu viert waren. Weil klar, am Anfang hast du natürlich schon gesehen, okay, dass sie halt ziemlich viel extra Antritte hat, weil sie dann doch immer bei den Kurven doch etwas reißen lässt. Natürlich nicht so, dass sie
abfliegt. Aber auch nicht so viel. Also es ging sogar.
Es war echt gut. Also muss ich sagen, die Leistung, also richtig, richtig krass, kann man nicht anders sagen. Und wie du halt sagst, man hat halt gesehen, so in den letzten drei Runden, das war halt echt schon
eine andere Nummer. Wurde flüssiger
Der Lerneffekt während des Rennens, der war schon, also der hat sich schon eingestellt.
Was die ein Potenzial hat.
Ja, das war so witzig. Ja, weil am Anfang wurde ja dann in der zweiten Gruppe mit Lucy Charles dann erstmal so kommuniziert, wir wechseln jetzt durch übrigens, also nicht alles vorne fahren.
Oder wie sie manchmal dann so nach vorne, wie so gesprintet ist, ne, dann ist wieder so eine kleine Lücke, wo man so denkt, oh, komm, versuch doch mal gleichmäßig irgendwie zu fahren,
Ja. Und dann hast du auch vorne gesehen, die ersten drei Frauen, die haben sich dann perfekt abgewechselt, dicht an dicht und keine Lücke gerissen. Und das war schon auch dem geschuldet, also neben der hohen Pace, aber mit der technischen Komponente war dann die Verfolgung einfach dahingehend auch chancenlos, selbst mit Flora Duffy.
Ja, nee, und die drei, die auch vorne waren, die sind auch technisch einfach sehr, sehr gut. Also man hat es ja, wurde auch in der während des Kommentars noch gesagt, man hat ja Maya King mal schon in Yokohama in diesen technischen Abschnitten, hatten wir ja auch drüber gesprochen. Hat man ja gesehen, wie sie allein auf Taylor Nipp da immer was gut gemacht hat.
Kurve,
und wenn man halt jetzt sieht, eine Jessica Learmonth und eine Sophie Caldwell, die können richtig Radfahren und die Maya King, es hat halt auch perfekt harmoniert so.
Es war ein Traumtrio, kann man nicht anders sagen, was da.
Ja.
Aber...
Ja, dann kannst du halt noch so guter Läufer letztendlich sein, Also wie es eine Beth Potter ist, wie es eine Cassandra Beaugrand, also die Laura Lindemann, starke Läufer, aber letztendlich mit dem Rennausgang an sich hatten sie dann nichts mehr zu tun. Also da waren dann irgendwo schnell auch schon die Karten auf dem Tisch.
Und, ja, mit über 3 Minuten. Ne?
Ja, da war nicht mehr so viel zu machen. Und wenn man dann doch auch mal sieht, die reinen Laufzeiten, da taucht halt auch Lucy Charles. Da musst du nicht weit nach unten scrollen. Also,
ja, absolut. Ja. Knapp über 35 Minuten. Beth Potter 34 tief, also knapp eine Minute entfernt, glaube ich. Die schnellste Laufzeit hier mit
Flora Duffy.
Unserer
Flora Duffy.
Mit Flora Duffy, ja. Mit der 33 ja. Hoch. Das sah gar nicht so schnell aus, muss ich ehrlich gestehen. Und dann hast du, glaube ich, die schnellste Laufzeit dann hingelegt. Aber da ist eine Lucy Charles schon im Mix. Ja. Und wenn du dann vorne das Podium siehst, da waren 2 langsamer als sie. Also rein hypothetisch gesehen, mit einem besseren Wechsel und in der ersten Gruppe zu sein. Weil ich glaube, das Rad von vorne, das hätte sie jetzt nicht unbedingt langsamer gemacht beim Laufen vermutlich. Weiß ich jetzt nicht, aber rein von den Zahlen her, diese Idee da, hätte dann auch weiter vorne mitmischen können, also theoretisch.
Ja, voll.
Also fand ich unglaublich, das
Laufen. Nee, muss man echt sagen. Also man muss ganz klar sagen, Podium oder auch WTS-Sieg hat sie ganz klar in der Hand, ist in ihrer Reichweite, ist fairerweise auch bei vielen anderen Frauen, die hier gestartet sind, also ne, so dicht ist die Leistungsdichte einfach, dass natürlich da viele jetzt am Start sind, die ja auch schon denn sich deutlich mehr erhofft haben. Aber ja, also wie gesagt, der Einstieg trotzdem, dass es das erste Mal war
und auf dem Niveau, Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, doch, so Top 10 habe ich gedacht so.
Aber also Top 5 hätte ich nicht gedacht.
Aber was heißt es jetzt für ihre weitere Karriere im Triathlon?
Das ist halt die Frage, ne? Also, so wie sie ja selbst geschrieben hat, dass sie richtig viel Spaß hatte, glaube ich schon. Ich vermute auch, das wird jetzt nicht das letzte Rennen gewesen sein. Ich denke schon, dass das Richtung Paris schon jetzt ein deutlicher Fingerzeig war. Also das,
weil ihr olympischer Traum existiert noch.
Der existiert,
also das muss man halt schon ohne weiteres dann einfach mal sagen. Ne? Und eine Langdistanz kannst du halt dann doch immer noch, ich meine, sie ist echt noch super jung. Das kann sie auch in 10 Jahren noch. Das
kann sie immer, genau. Muss man wirklich so sagen. Also
das große Problem, was ich irgendwie so sehe, ist halt, dass sie leider Gottes halt Britin ist.
Ja.
Sie hätte, also Großbritannien hat halt einfach, gut, muss man auch mal sehen, wie das sich dann so weiterentwickelt, müssen ja auch immer noch mal nachkommen, aber die haben ja so viele starke Frauen, also in jedem anderen Land wäre halt Lucy Charles Barkley dabei, muss man ja echt sagen, ne?
Absolut.
Also,
die haben,
ich hätte ja noch deutsche Eltern oder Vorfahren oder irgendwie sowas oder irgendwie österreichische Vorfahren. Schnell mal eine Staatsbürgerschaft beantragen und zack, fertig.
Aber ich finde es halt cool, dass sie halt auch gesagt hat, und ich glaube wirklich auch, dass es so ist, dass sie richtig Spaß hatte. Und wenn man oft so hört, so Nicolas Bierig, oh, geh doch auf die Langdistanz und du hast doch schon alles erreicht auf der kurzen. Und warum machst du denn noch immer noch kurze und so? Weil sie sagt, es macht halt einfach mehr Bock. Also es ist halt eine ganz andere Renndynamik, eine ganz andere Geschwindigkeit und das hat mir Spaß gemacht, das von ich meine, wo kommt Lucy Charles her letztendlich, ne? Also jetzt, wenn man rein aufs Triathlon guckt, also sie ist halt so eine typische Age Group Longo.
Naja, also typisch, welche typische Age Group war vorher irgendwie
Schwimmerin,
die sich für Olympia qualifiziert, also das ist ja.
Nein, aber.
Naja, aber ich war ja Amateur-Triathletin noch vorbei. Aber
genau, also sie hat da ihr Ironman-Logo tätowiert und sie hatte gesagt, hey, mit dem Schwimmen klappt's nicht. Ich mache jetzt mal so just for fun so einen Ironman mit meinem Reese, ne? Und hat dann, ist da auch mir nichts, dir nichts, wieso reingestolpert in diesen Triathlon?
Ja, klar.
Also, dass man dann jetzt noch sowas, ja, ich finde das schon.
Nee, na klar, aber sie zeigt halt, dass sie einfach auch offen gegenüber anderen Wettkämpfen ist. Also, ob es nur Laufwettkämpfe sind.
Und
ob
ganz
sie nur
kurzfristig.
Super League auf einmal macht, ob sie nur noch auf einmal doch zum Schwimmen zurückgeht. Also, das zeigt auch, sie scheut nicht den Vergleich quer.
Ja.
Und muss sie auch
ohne Vorbereitung groß. Klar, man muss, wie du auch sagst, naja, diese 11 Tage. Ich meine, wenn man sieht, wie viel hat Gustav Iden vor seinem 73-Titel irgendwas auf so einer Distanz, also in einem gewissen Niveau, wo du bist, dann kannst du das.
Genau.
Also,
da kannst du das und es ist auch irgendwie so eine neue Generation. Letztendlich, nach Javi Gomez und ein Alistair, die machen es ja nicht anders. Die sind jetzt zwar jetzt nicht gerade ganz so erfolgreich und im Fokus, aber allein Alistair Brownie hat ja relativ kurz hintereinander Hawaii gemacht, hat Ironman Kearns Carnes gewonnen.
Corns.
War auch im Weltcup jetzt letztes Jahr auch wieder auf dem Podium mal. Also auch er hat ja gezeigt, okay, man kann das ganz gut miteinander kombinieren. Wirklich auch diese richtig krassen Gegensätze. Ja. Und ja. Lucy ist jetzt eigentlich so die Erste, die das auf richtig, richtig hohem Niveau macht. Und wahrscheinlich auch fast so die Einzige, die es machen kann. Außer vielleicht jetzt Frodo, wenn er irgendwie es halt nochmal so sagt. Ne? Ansonsten wäre ne? Würden es vielleicht sogar ein paar andere machen wollen, wie Cameron Wirth, aber ja, sind halt leider nach dem Schwimmen auch nicht im Hauptbunch.
Und das, wenn du halt nicht diesen Schwimm-Background hast, dann geht das in gewisser Weise schon mal einfach nicht.
Und soll ich mal sagen, was total interessant ist oder spannend wird, sie bringt ja nochmal ein neues Publikum vielleicht wieder auf die Kurzdistanz-Szene, ja. Weil sie kommt ja aus der Langdistanz und da ist dann nun mal die Reichweite in der Allgemeinheit vielleicht ein bisschen größer. Vielleicht nicht unbedingt in England, aber so generell vielleicht schon so gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, das zieht auch nochmal mehr wieder auf die, also die, vor allem Leute, die jetzt vielleicht gar nicht so mit ITU Kurzdistanz zu tun haben, dass sie dann auf einmal denken oder sehen, oh, da gibt's ja doch ein anderes Format außer dieses Ironman und so. Ja. Das finde ich spannend.
Ich bin mal gespannt, ja. Also deswegen bin ich auch mal gespannt, wie so ihre persönliche Weiterentwicklung ist. Ich denke mal, wahrscheinlich wird sie immer relativ offen bleiben. Aber wer weiß, was sie sich so vielleicht im Kopf setzt, ob sie sich denkt so, naja, mein Gott, das kommt mir ja schon entgegen, vielleicht auch mal so einen Weltmeistertitel angreifen und dort oder so. Hm. Why not? Und an sich in Großbritannien ist ja, glaube ich, auch die olympische Distanz deutlich populärer, als wir es jetzt in Deutschland gewohnt sind. Also Deutschland, muss man wohl sagen, ist ja wirklich extremst Ironman-lastig neben den USA. Also es sind ja so die beiden Nationen, wo das eigentlich am krassesten ausgeprägt ist. Es ist ja jetzt bei den Briten gar nicht so der Fall. Sieht man ja auch in Leeds, das lockt ja da auch einige an. Da sind auch die Brownies ein ganz anderer Name. Insofern schadet es eigentlich, glaube ich, gar nicht ihrer Popularität. Muss man schauen, wie das international aussieht. Aber klar, für die ITU ist es ein riesiger, oder wäre das auch ein riesiger Gewinn, wenn sie da einfach, weil sie ist einfach ein Charakter und absolut. Irgendwo so ein Natural Star, ganz klar. Genau, Laura Lindemann wollen wir nicht vergessen. bei unserer ganzen Begeisterung auf Platz 9, muss man sagen, ist ein solides Ergebnis.
Ja, super.
Kann man im Aufbau auf Tokio zufrieden sein. Laufzeit.
Auch wieder echt top.
Ja. Ist top. Solide, gut dabei. Klar, schwimmen würde man auch so sagen, ja. Aber letztendlich, sie war im großen Bunch dabei. Und
Bei Olympia ist auch Lucy Charles
nicht dabei. Da ist Lucy Charles nicht dabei, genau. Muss man schauen, ob das da so auseinanderfliegt. Ja.
Nee, war echt auch ein Top-Rennen, ne?
Genau. Dann irgendwann zu den Männern.
Männerrennen.
Ja, und doch, es war nicht weniger spannend.
Absolut nicht. Es ging schon beim Schwimmen los.
Oh, ja.
Ich kann immer den Begriff Duckface, aber Ducking sagt mir vorab noch nichts. Naja, aber
passt doch, ne? Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die... Und manchmal wird dein Köpfchen ins Wasser gedrückt.
Der ganze Oberkörper, glaube ich. Ich habe dir das Video gesehen vom Alistair. Es ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Man darf nicht wissen, was davor passiert ist.
Das ist es.
Es geht rau zur Sache. Und so was man mitgehört hat, war das ein Hauen und Stechen von Anfang an. Also in jeglicher Position. Und natürlich ist es nicht Fair Play, absolut. Mhm. Und man muss sowas dann, wenn man es irgendwie auf Tape hat, auch ahnden. Das ist auch klar. Aber man so einen schwarzen P dazuschieben.
Das ist zu einfach, ne?
Ja, ist zu einfach, wenn du nur so eine Momentaufnahme siehst, aus dem Kontext heraus. Das kann natürlich so gewesen sein. Kann wirklich sein, dass er ganz brav nebeneinander geschwommen ist. Ich meine, an Position 3 hast du nicht so viel Stress eigentlich, aber man weiß es nicht. Und witzigerweise hatte Will Clark, der ja auch Olympia in Beijing mitgemacht hat, auch alter Weggefährte von ihm, dann irgendwie gepostet so, ja, Ducking, that was business back in the 2000s. Ja, also das war da irgendwie gang und gäbe bei den Brits. Aber die Brits waren auch immer gefürchtet für dreckiges Verhalten.
Sag ich da kommen die Erinnerungen hoch an Harry Wiltshire, der damals
in
Ponte Vedra den Gomez ja verprügelt hat im Wasser.
Ja, aber das war nochmal was anderes.
Ja, das war
komplett. Also das kannst du jetzt eigentlich nicht vergleichen.
Also man muss aber ganz klar sagen, es ist gut, dass sowas wie man das, wenn man es halt, wie du halt sagst, auf Tape hat, beim Alistair, dass man das ahndet, ganz klar, einfach
um muss halt, man, das denn, ist unsportlich, so
man
oder
muss
so.
Halt sagen, absolut. Weil dann es war wirklich gang und gäbe. Also Hand aufs Herz, das hatte ich bei jedem Schwimmen selbst erlebt und auch teilweise ausgeteilt. Also man hat halt nicht die ganze Szenerie gesehen, was da ist, wenn hat er schon irgendwie x-mal mit der Hand irgendwie, weißt du, der Armzug immer auf den Kopf. Das ist ja auch mal auch sehr beliebt, dass er halt irgendwann mal ausrastet.
Und ich glaube, Alistair rastet halt schneller aus, als jetzt zum Beispiel Mario Mola ausrasten würde.
Das stimmt.
Das also, ist halt ja, auch.
Man muss auch sagen, im Field of Play, im Rennen ist Alistair schon mal ein bisschen over the top. Also das muss man, ne?
Ja.
Der teilt er lieber einmal mehr aus, als dass er.
Ich würde gerne mal wissen, also da gibt es bestimmt noch 15 oder 20 weitere so Aufnahmen während des Rennens. Also, oder könnte man irgendwie ja, finden, wenn man jetzt da irgendwo
wenn man
hinten, drauf, wenn man,
weiter nach hinten
ja, mal wenn man würde. Hinten um die Boje mal filmt, dann weiß ich ja auch nicht, was da so Anschlägerei
abgeht. Es soll das aber natürlich nicht relativieren.
Nein, ist wirklich nicht okay.
Oder jetzt irgendwie sagen, die Strafe war ungerechtfertigt oder so.
Aber
das Einzige, ich glaube, was uns jetzt stört, ist ein bisschen, weil, glaube auch innerhalb von Deutschland der Alistair Brownlee-Ruf nach Hawaii,
ja,
wo ich wirklich glaube, dass er da einfach umgekippt ist, so ein bisschen so nach dem Motto, er ist halt
der unsportlichste Typ ever und ja. Der oh nee, das kann man irgendwie so nicht stehen lassen. Und gerade wenn man Alistair ja noch in Asakena gesehen hat, wo er ja dann wirklich nicht Gordon Benson, Tom Bishop da gekämpft hat quasi um die Punkte. Also er ist kein unfairer Sportsmann. Aber ich würde sagen, er rastet halt auch mal schneller aus als wer anders. Und das war natürlich ein klares Fehlverhalten, das muss man ahnden. Aber so grundsätzlich jetzt Alistair so ja, in so einem schlechten Licht dastehen lassen, ja.
War ein bisschen tragisch.
Es ist halt tragisch, dass das ein Abschied von der WTS ist. Ja. Das hat er jetzt nach dem Rennen gesagt, ne, das war's, er ist fokussiert, also ich auf die Langdistanz,
ja.
Olympischer Traum ist sozusagen, hat sich erledigt.
Ja, und er sagt schon, also er wünscht dem Team Großbritannien alles Gute für Olympia, also damit quasi so, okay, ich bin nicht dabei. Hat man ja aber auch gut gesehen, dass das jetzt keinen Sinn macht. Und er wünscht halt gerade Alex Yee, der eine Outstanding and Breakthrough Performance gemacht hat, wirklich das Beste jetzt. Und
ja, klar.
Spielt ihm auch schon die Karten so hin, ja, nimmt ihn jetzt auf alle Fälle dann mal mit. Und seine Fußgeschichte ist halt wohl doch noch ein bisschen aufwendiger, als er vielleicht auch dachte. Und jetzt muss er sich erstmal. Jetzt
kommt es nämlich, ne? Da wurde ja auch immer vorher gegrübelt, naja, Alistair im Gegensatz zum Johnny Brownlee postet ja nie irgendwie mal auf Instagram irgendein Bild auf der Laufbahn oder so. Was ist denn da los? Und generell wurde ja nichts gesagt, naja, okay, wie sieht es aus? Klar, Tom Bishop, kann der nochmal relevant eingreifen? Also, muss er sagen, die taktische Komponente in Großbritannien, so wie es auch von außen wahrgenommen wurde, war ja extremst kompliziert. Haben sie, wonach es auch eigentlich eher gerade aussieht, die Briten nur zwei Plätze, denn war das gerade das Rennen, Alex Yee versus Alistair Brownlee. So. Ja. Und aus meiner Sicht wurde auch am Anfang so gefahren. Also Alistair erste Gruppe gewesen und Alex hat auch gut mitgearbeitet, würde ich sagen. Und Alex Yee hinten dran war ganz aktiv dabei, hat versucht, die Lücke zu schließen und hat es ja dann auch geschafft. Denn ist ja mehr oder weniger fast alles zusammengefahren. Auch Thomas Bishop ist in die Gruppe gefahren. Und ab dem Zeitpunkt hat sich ja die ganze Situation wieder umgedreht, um zu sagen, okay, jetzt müssen wir wieder mit Thomas Bishop irgendwie versuchen, den jetzt in eine gute Position zu bringen und halt auch wieder auf drei Plätze zu arbeiten. Ja, also super, ja, super festgefahren, super komische Situation. Ja, jedenfalls hat sich dann nun Alex Yee, können wir wegreifen.
Es hat sich
entschieden. Richtig, richtig, richtig krasses Rennen. Hat sich ja schon mal auf jeden Fall, ja, so ein bisschen kleine Vorfavoritenposition für Tokio vielleicht erarbeitet mit der Performance.
Und wenn man auch immer sagt, Tokio, ähnlicher Kurs, haben sie ja auch immer wieder so gesagt, ne? Ah, ist ähnlich, ja. Und ey, Alex Yee ist ja da drumherum getänzelt, ne, um die Laufstrecke quasi. Also der ist ja geflogen. Wenn man ihn teilweise mit Morgan Pearson vergleicht, der irgendwie erstmal wieder komplett weg war und dann war er auf einmal wieder da und dann kam er irgendwie ganz nah und er hat ja dann doch einen etwas holprigeren Laufstil, der nicht unbedingt weniger schnell ist, aber
das ist faszinierend
stilistisch manchmal, ne? Ist halt Alex Yee da einfach der King.
On top.
Ja.
Genau. Ansonsten finde ich, es ist ja, Leeds ist ja auch, da haben sich ja viele Athleten zum ersten Mal gezeigt und wollten ja auch einfach nur ein Rennen machen, um halt mal ein Rennen gemacht zu haben
Hayden vor Olympia.
Hayden Wild, genau, auf den wollte ich hinaus.
Stimmt.
Hat auch viele gute Aktionen gezeigt. Also auch auf dem Rad ist er noch quasi so in Einzelaktionen von der zweiten DRS-Gruppe rangesprungen, hat auch oft versucht auszureißen. Also es gab ja viele einzelne Ausrissversuche. Im Laufen, also das Laufen war total weird, muss man sagen. Ich glaube, es hat sich auch ein bisschen geäußert, wie unrhythmisches Radfahren war. Da fällt es dir schwer, gleich so in so einen hochwertig, gleichmäßigen Rhythmus reinzukommen und so eine gleichmäßig hohe, konstante Geschwindigkeit da zu laufen. Da hat es echt immer so, dann ging es einem gut, dann wieder nicht. Es war da wirklich ein Hin und Her. Wildes Laufen. Aber ich sag mal, so ein fünfter Platz, bemerkenswert auch.
Kann man stehen lassen.
Kann man stehen lassen.
Ja.
Jonas Schomburg reiht sich, also ist ein Top-10-Typ. Ne? Yokohama, glaube ich, auch 10. jetzt 10. Das ist so neben seinem Signature-Move, den er einfach hat.
Ja, und diesmal wurde er nicht nach Kilometer 5 oder 6, sondern es war eigentlich schon nach dem ersten oder zweiten Kilometer, war er dann so ein bisschen weiter hin drin. Und er hat sich aber auch gut gehalten. Ja. Also er wurde auf keinen Fall irgendwie auch nur ansatzweise durchgereicht oder so. Also das war schon wirklich auch ein echt starker Lauf so. Ja, auf der anspruchsvollen Strecke.
Manchmal frage ich mich halt wirklich so, könntest du ein bisschen langsamer los, um vielleicht hast du ein paar Körner mehr. Aber gut, ich glaube, das wird er nie ändern. Es ist auch irgendwo.
Ja, und beim Radfahren, der hält auch rein. Also was er in der ersten Runde auch mit Johnny da gemacht hat. Also.
Aber das macht's ja auch geil.
Der ist sich da nicht auch zu schade, also, die Feder da das Heft in die Hand zu nehmen. Ja.
Das macht's ihn ja auch aus. Genau, Martin van Riel, auch solides WTS-Podium auf dem dritten Platz.
Solide. Alles solide.
Solide klingt so, ja. Ganz nice, war ganz okay.
So ein, aber, so ein Podium,
ja. Überragendes.
Also was mir so aufgefallen ist, nochmal ganz kurz, um das abzuschließen mit dem Radfahren, du hast gesehen, Brownies machen Druck ohne Ende und denkst du, ja, okay, die fahren da vorne raus und dann fährt sich doch nichts raus. Also das wurde halt durchgängig hart gefahren, scheinbar.
Ja,
viel. Also am Anfang halt wirklich so diese zwei Gruppen, wo vorne bei Brownies waren, Jonas Schumburg und halt noch einige weitere. Und dann halt die zweite Gruppe mit Alexi. Und ey, da muss ich echt sagen, also das war so vielleicht so die Kritik, die man gegenüber Alexi hatte. Ja, laufen schön und gut, aber Triathlon ist halt immer noch Radfahren. Und ob er da so, der hat da richtig reingehalten.
Ja gut, der hat sich präsentiert.
Ja, also ich finde ja die Qualifikation immer sehr unklar. Gerade wenn du halt nicht richtig weißt, was muss ich machen und tun und so. Aber ihn hat es gestärkt. Ich finde, man hat ihm die ganze Zeit angesehen. Er will heute so richtig das Ding abschießen. Also er war heute so richtig on fire und es hat da, also.
Ja, und es war aber auch das erste Rennen, wo mal wieder mehr Zuschauer da waren. Dann, im Leeds, man hat ja gesehen, also, und gerade wenn du da Brite bist, also das motiviert halt noch mal mehr, ne? Und gerade wenn es jetzt um sowas geht und ich meine, Alexi ist ein junger Athlet, da gibst du halt wirklich alles so. Und das war auch so eine Entschlossenheit, ne? Haben wir auch so gesagt beim Laufen. Das war klar, er macht das jetzt auch. Also, das war schon toll. Und er fühlt sich ja auch scheinbar, er hat ja auch nochmal seinen Trainings-Background verändert und ist da nach Loughborough gegangen, wo ja die Olivia Matthias, seine Freundin, auch trainiert. Also ist quasi zu ihr jetzt so gewechselt in den Background da von ihr so. Die hatte ja, glaube ich, auch, das war auch ihr erster WTCS-Start. Von Olivia Matthias, meine ich. Oder auch noch eine andere Britin. War es von der erste Start? Keine Ahnung. Das ist halt, da war halt auch viel Family and Friends so vor Ort. Und das wissen wir ja alle, wie das dann doch auch noch mal beflügelt. Genau, nee, ich meinte, der erste Start war es von dieser Cyan Ransley.
Übrigens die Freundin von Thomas Bishop.
Und das ist die Freundin.
Triathleten untereinander scheinen so ein, also dieses Elon Tinder wäre anscheinend doch ein Erfolg.
Scheinbar. Ja, gut. Du sprichst aus Erfahrung. Ich kenne mich da nicht aus. Dieses ITU-Zirkus rumgetingle, das ist ja das fahrendes Volk mittlerweile.
Ja, muss man so sagen. Ja, das ist.
Das ist auch immer wieder schön.
Schweigeminute.
Diese Side-Stories. Okay. So, ne?
Ja.
Genau.
Gut.
Haben wir das, oder?
Haben wir das? Kleine Schlussbemerkung. Auch wieder, um so einen Rahmen zu schließen. 3 Schweizer unter den ersten 15.
Ah ja.
Ist in Ordnung. Kann man so stehen lassen. Thomas Bischberg, wir haben so oft über ihn gesprochen irgendwie, aber ich finde halt einfach diese Situation so spannend. 16. hat sich damit im Ranking um einen Platz verbessert. Ist jetzt 34. statt 35.
Also wir brauchen noch 4 Plätze.
Ja, wir brauchen 4 Plätze. Das heißt, es geht nochmal die Reise nach Huatulco. Huatulco ist dann das letzte Rennen auch, wo man olympische Punkte sich holen kann für die Olympia-Quali. Und dann war es das auch schon.
Krass.
Mit der ganzen Chose.
Wird spannend.
Ja. Gut, genau. Und das war eigentlich so unser Rückblick auf eine wilde Zeit. Oder bin ich wieder was zu früh?
Nö,
Sehr gut.
Wir sind jetzt auch, glaube ich, mal so lang. Ich bin am Ende meiner Kräfte jetzt
angelangt.
Ja, ich auch. Wobei ich habe diesmal nur zugehört, weil ich da gar nicht mitreden konnte bei dem ganzen, bei der ganzen Kurztanz-Action daher. Aber mir fällt noch eine Sache ein. Habt ihr es mitgelesen mit diesem Stiftungsfonds der ITU, den 100.000, die verteilt werden für?
Die Headline habe ich gelesen, ja.
Verbandsschwache Athleten, ja. So in etwa. Da ist mir nur aufgefallen, um das abzuschließen. So eine Barbara Rivieros hat sich da auch beworben und bekommt eine Förderung. Also ich meine, eine bekannte, etablierte Athletin, aber gut, es hat...
Ja, also es ist halt so die Frage, ne? Was der chilenische Verband...
So reich scheint Triathlon nicht zu machen.
Ich finde es gut von der ITU, dass sie sowas macht, aber auf jeden Fall. Ich meine, man sieht halt ganz viele südamerikanische Athletinnen. Dahingehend ist es super vom Weltverband, dass es da dann einen Support gibt, weil sonst könnten wahrscheinlich gewisse Sportler da überhaupt nicht irgendwie mitmachen an dem ganzen Zirkus.
Ja, echt wichtig, ja, dass man da auch versucht zu integrieren weiter, ne?
Ja, und das merkt man ja aber irgendwie schon, dass es verbandspolitisch auch sehr stark gewollt ist, dass du möglichst viele Nationen dabei hast und eine Breite mit vielen, also das ist ja immer, das merkt man immer schon, dass es bei denen als großer Erfolg gewertet wird, ne? Denen ist eigentlich gar nicht so lieb, wenn es 10 Superathleten aus Großbritannien gibt und ansonsten, sondern lieber halt denn das Zweifache an Nationen, die damit spielen. Mhm. Genau.
Perfekt.
Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Du sagst es. Mal gucken, wohin die Reise dann
geht. Mal gucken, ne? wo wir denn stehen. Genau.
Wir uns dann wiedersehen. Ja.
Bis dahin, macht es gut.
Alles klar.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.